Heute Abend sollte es eigentlich um eine Buchvorstellung gehen. Also um die Vorstellung der neuesten Veröffentlichung des Gegenstandpunkt Verlags, des Finanzkapital. Und es handelt sich dabei um die ziemlich umfassende Überarbeitung einer Artikelserie zum gleichen Thema, die vor einigen Jahren in der Zeitschrift erschienen ist. Und falls jemand schon die Artikelreihe gelesen hat, es ist nochmal jetzt ziemlich überarbeitet, eigentlich eine komplette Neufassung. Von daher lohnt sich die Anschaffung allemal. Der unmittelbare Anlass für die Artikelserie war die weltweite Finanzkrise, die vor 8 Jahren ungefähr losgegangen ist und die irgendwann zu einer weltweiten Wirtschaftskrise geworden ist. Und in diese Krise war die Macht des Finanzkapitals, also die besondere Wucht dieser Sphäre, in doppelter Weise sichtbar. Das konnte man einmal an dem sehen, was alles sonst noch kaputt gegangen ist, als einige Banken kaputt gegangen sind. Wie ihr wisst, ist es nicht dabei geblieben, dass einige Banken pleite gegangen sind, sondern relativ schnell wurde daraus eine Branchenkrise und dann eine Wirtschaftskrise. Das ist schon ein Zeugnis von der Macht dieser Branche. Diese Macht konnte man auch daran sehen, wozu die Staaten, und das heißt, zu welchen Summen die Staaten bereit waren, um die kaputtgegangenen Banken zu retten. Milliardensummen, 700 Milliarden in Amerika, in Europa, sowas ähnliches. Auch das ist ein Zeugnis von der Macht und von der Wichtigkeit dieser Branche. Das verdient eine Erklärung. Und der zweite Anlass war, naja, waren die Erklärungen, die es zu diesem Thema gegeben hat in der Öffentlichkeit. Und die waren und sind unserer Meinung nach komplett verkehrt. Also es gab sehr falsche Vorstellungen darüber, wie es zu dieser Krise gekommen ist, woran sie lag. Um nur zwei Beispiele zu nennen, gab es zum einen die beliebte Vorstellung, der Grund für die Krise wäre die besondere Gier der Banker oder Bankster, besser gesagt. Und jetzt will ich in keiner Weise leugnen, dass Banker gierig sind. Dafür werden sie sogar bezahlt. Und es mag auch sein, dass sie sich den entsprechenden Charakter zulegen. Nur das erklärt überhaupt nicht. Es soll mal einer im Raum versuchen, mit seiner Gier erstmal eine Wirtschaft in die Höhe zu hebeln und dann in die Krise zu stürzen. Also mit diesem Laster ist erst einmal nichts erklärt. Daran kann es nicht liegen. Die andere oder eine andere beliebte Vorstellung war die, naja, das Finanzkapital, die Geschäfte, die es betreibt, sind dermaßen abgehoben. Sie haben eine ganz neue Sphäre aufgemacht, die hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Das konnte nicht gut gehen, kein Wunder, dass es dann zu einer Krise kommt. Und da gilt auch, wenn es so wäre, dass das Finanzkapital vornehmlich damit befasst wäre, Luftschlösser zu bauen oder Blasen zu produzieren, naja, dann würden sie platzen und was würde dann passieren? Höchstens würde heiße Luft entweichen, aber mehr nicht. Das wäre vielleicht ein Grund für Bedauern, vielleicht sogar für Schadenfreude, aber mehr nicht. Dass daraus eine weltweite Finanz- oder Wirtschaftskrise werden kann, daran merkt man, so abgehoben kann diese Sphäre nicht sein. In einer eigenen Welt lebt das Finanzkapital offenbar nicht. Wie erklärt sich das? Deswegen gab es das Bedürfnis von unserer Seite aus, erst einmal einige Artikel über die Krise selber zu schreiben. Das hat man gemacht, auch über diese verkehrten Vorstellungen, die ich eben benannt habe. Und dazu hatten wir das Bedürfnis, einige systematische oder sehr viele systematische Klarstellungen darüber zu machen, was das für ein besonderes Geschäft ist, wie sich die Macht des Finanzkapitals erklärt, wo sie herkommt, worin sie besteht und was sie anrichtet in guten und in schlechten Zeiten. Zu bieten haben wir in dem Buch keine Argumente dafür, warum man die besonderen und unverzichtbaren Leistungen des Finanzkapitals schätzen sollte. warum man die Banken dafür loben sollte, was sie alles hinkriegen. Deswegen wird man auch keine Gründe dafür finden, warum man den Banken die Daumen drücken sollte, dass ihr Geschäft endlich wieder funktioniert. Zugleich haben wir keine Argumente dafür zu bieten, dass das Finanzkapital sowas wäre wie eine perverse Entgleisung von der marktwirtschaftlichen Normalität. Ja, es sozusagen eine perverse Abweichung von der guten realwirtschaftlichen, marktwirtschaftlichen Normalität. Im Gegenteil lautet unser Befund, die unübersehbare Macht des Finanzkapitals über die Wirtschaft und auch über die Staaten, die verdankt sich den Diensten, die diese Branche erstens an konkurrierenden Geschäftemacher erbringt und zweitens an die politischen Hoheiten, die darüber eben herrschen. Das heißt, die sogenannte Systemrelevanz der Banken, ja, das war auch so ein Stichwort, das man während der Krise kennengelernt hat, Systemrelevanz. Das war die Rechtfertigung dafür, warum man die Banken retten muss, wenn sie scheitern. Diese Systemrelevanz ist keine Lüge, es ist auch nicht Propaganda, nur diese Systemrelevanz spricht Bände über das System, für das die Banken offenbar so relevant sind. Deswegen enthält das Buch auch keine Appelle an politisch Verantwortlichen, bietet auch keine Vorschläge, wie sie endlich dafür sorgen können, dass das Finanzkapital und die Banken gescheit reguliert werden, sodass es nie wieder zu so einem finanziellen Kladderadatsch kommen kann. Überhaupt ist das Buch in keiner Weise konstruktiv. Und es liegt daran, dass das Buch sich allen Ernstes vornimmt und zutraut, das Finanzkapital zu erklären. Und die freche Behauptung heißt, wer das tut, wer das Finanzkapital erklärt, der kritisiert es auch. Und er macht aber nicht nur das. Er kritisiert nicht nur das Finanzkapital, sondern auch das System, für das es so wichtig ist. Also, so viel zum Buch. Das Buch bereitet das alles sehr schön systematisch so hintereinander auf. Heute Abend, um euch gleich zu beruhigen, werde ich keinen Durchgang durch das Buch machen. Das ist überhaupt nicht zu schaffen, um es mit Seehofer zu sagen. Das schaffen wir nicht. Ich will was anderes machen. Es ist hoffentlich ein bisschen bescheidener. Ich will einen Blick werfen auf die jetzige Krisenlage, also auf das, was man jetzt vor sich hat, und will versuchen, daraus ein paar zugegebenermaßen sehr grundsätzliche Schlüsse zu ziehen auf das Finanzkapital an sich, also auf den Normalfall des Geschäfts und auf den Normalfall des Kapitalismus. Hört sich auch nicht besonders bescheiden an, schauen wir mal. Zum Verfahren. Ich hoffe, dass der Stoff, den ich mitgebracht habe, in so circa 80 Minuten zu schaffen ist. Das ist viel. Mir ist es jederzeit recht, das möchte ich betonen, wenn ihr Fragen habt oder Einwände habt, dass ihr mich unterbrecht, dann kann man drüber reden. Ich würde mir dann nur vorbehalten, wenn ich meine, da wird eine Frage aufgeworfen, auf die wir ohnehin zu sprechen kommen werden im Laufe des Vortrags, das dann zu vertagen. Ihr müsst mich dann nur daran erinnern, dass es da eine Frage oder einen Einwand gab. Falls ich das vergesse, das ist nicht Absicht, es passiert halt mal. Gut. Also, jetzt geht's los. Worin besteht der aktuelle Ausnahmezustand? Es ist ja immer noch eine Krisenlage. Er besteht zunächst in einer ziemlich außerordentlichen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Erstens ist nach dem letzten Beschluss der EZB der Leitzins, der sogenannte Leitzins, auf 0,0% gesenkt worden. Das heißt, es kostet die Banken nichts, sich bei der Zentralbank Geld zu leihen. Umgekehrt kostet es die Banken etwas, wenn sie nicht also wenn Sie statt das Geld, das Sie haben, zu verleihen, also als Kredit an die Wirtschaft weiterzugeben, wenn Sie das Geld bei der Zentralbank deponieren, das kostet Sie dann einen sogenannten Strafzins oder einen Negativzins. Und die dritte Maßnahme heißt quantitative Lockerung. Und das besteht darin, dass die Zentralbank massenhaft Anleihen aufkauft. Im Moment Staatsanleihen aller Art. Und ab Juni oder Juli, glaube ich, wird es den Übergang dazu geben, auch Unternehmeranleihen unterschiedliche Bonität, also unterschiedliche Qualität aufzukaufen. Ich will nur so viel dazu sagen, diese letzte Maßnahme, die klingt kompliziert, das ist und das soll ein Mittel sein, auch dann mehr Geld der Bankenwelt zur Verfügung zu stellen, auch wenn der Leitzins sowieso schon bei 0,0% ist. Diese Maßnahmen sind sehr kontrovers, gerade in Deutschland. Hier handelt sich Draghi den Vorwurf ein, gegen sein geldpolitisches Mandat zu verstoßen. Ihm wird vorgeworfen, mit seiner Politik des billigen Geldes kontraproduktive Wirkungen heraufzubeschwören. Und kaum wird das gesagt, gibt es Verteidiger Draghis, die sind gleich zur Stelle, mit dem Hinweis darauf, dass eben extreme Zeiten extreme Maßnahmen verlangen. Und dann geht es so hin und her. Beide Seiten sind sich darin einig, dass die Geldpolitik der Zentralbank total entscheidend ist. Dass es darauf ankommt, was der Draghi denn nun beschließt. Und dafür, oder das wird richtig sinnfällig, jedenfalls für mich, in einer Überschrift in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Vorabend des letzten Beschlusses, ja, also aus dieser seriösen Zeitung aus Gallus, oder ja, Gallus. Da stand die Überschrift drin, der Zauberer Draghi und das weiße Kaninchen. Und die Überschrift ging auf ein Zitat von einem wahrscheinlich ebenso seriösen Chefökonomen der ING DiBa Bank zurück. Und der hat gesagt, das muss ich mal finden, genau, alle starren auf Draghi und hoffen, dass er wie ein Zauberer ein weißes Kaninchen aus dem Hut zieht. So, jetzt ist klar, in Krisenzeiten, in extremen Zeiten greift man nun mal zu sehr blumigen Metaphern. Aber einmal ernst genommen, wo ist man da eigentlich gelandet, wenn so ein Zitat möglich ist? Was muss das für eine Wirtschaft sein, die auf die rettende Tat eines Zauberers oder eines Schamanen aus dem Frankfurter Ostend wartet? Der Frage will ich ernsthaft nachgehen. Und das ist erst einmal nicht so schwer. Man soll einfach fragen, was will der Mann damit? Was will er erreichen mit diesem Maßnahmenpaket? Das ist erstmal leicht gesagt. Er will, dass die Konjunktur anspringt, dass die Wirtschaft wächst. Aber was kann eigentlich ein EZB-Chef dafür bieten? Was kann er aus dem Hut ziehen, dass die Wirtschaft dann wieder funktioniert? Eins ist schon mal klar, er kann, und das will er auch nicht, nichts aus dem Hut ziehen, was für Produktion nötig wäre im materiellen Sinne. Weder Arbeitskräfte, weder Rohstoffe, noch, was noch? Transportmittel, Maschinen, nichts von alledem. Er will auch nicht, sagen wir mal, einer bestimmten Branche helfen, die Geschäftsbedingungen eines bestimmten Geschäfts verbessern. Also nicht Getreide billiger machen für die Bauer oder irgendwas für die Stromwirtschaft tun oder in Stuttgart oder in Wolfsburg da in die Korridore der Automacht hineinlaufen und ihnen billigen Kredit zukommen lassen oder irgend sowas. All das will Draghi nicht tun. Ihm ist völlig klar, um der Wirtschaft ganz allgemein, um ihr auf die Sprünge zu helfen, muss man was für die Banken tun. Und darin steckt seine Krisendiagnose, und die ist interessant, die heißt, es werden nicht genug Schulden gemacht. Schulden machen findet nicht genug statt. Es wird nicht genug Kredit vergeben. Und zwar ganz allgemein. Also wie gesagt, die Diagnose ist nicht so, da wächst es nicht genug, hier wächst es nicht genug, gerade bei den Bauern, mehr Milch bräuchten wir ja. Nein, das ist eine sehr allgemeine Diagnose. Es findet nicht genug Kreditvergabe und Schuldenmachen statt. Von daher heißen die Maßnahmen, man muss es den Banken leichter machen, Schulden zu machen erst einmal. Man muss es ihnen erleichtern, Zugriff auf frisches Geld der Zentralbank zu bekommen. Und das macht der Draghi. Er will sie gewissermaßen dazu verführen, mit einem Strafzins sogar dazu drängen, Geld zu nehmen und das Geld zu verleihen an die Wirtschaft. Und dann kann er darauf hoffen, dass dieses Angebot auf Interesse seitens der Wirtschaft trifft, dass darüber die Konjunktur anspringt, wie es heißt, und das allgemeine Wachstum dann irgendwie losgeht. Und wie gesagt, es gibt viel heftige Debatten darüber, ob die Maßnahmen es bringen. Na, ob er zu viel macht oder zu wenig. Aber die Hauptsache geht dabei völlig unter. Und die Hauptsache, meine ich, besteht in einer entscheidenden Auskunft darüber, worin die wichtigste ökonomische Potenz dieser Wirtschaft offensichtlich besteht. Denn was ist eigentlich, wenn die Wirtschaft nicht losgeht, ohne dass der Kredit reichlich fließt? Dann lernt man daraus, der Kredit oder Schulden, ein anderer Ausdruck für dasselbe, das ist nicht einfach das besondere Geschäftsmittel der Banken, also nicht einfach die besondere Ware der Banken, sondern offenbar das alles entscheidende Lebensmittel der Wirtschaft überhaupt. Kredit, das Schuldenmachen, ist nicht einfach ein Notbehelf, also eine einmalige Sache. Kredit wird in die Welt gebracht, dann soll die Wirtschaft wachsen und das dann halt abbezahlen und dann ist gut. Da in einer bestimmten Sphäre. Kredit, das ist kein Stück materieller Reichtum, aber es ist offenbar das Entscheidende, das alles Entscheidende. Ein erfolgreiches Wirtschaftswachstum, das ist der Standpunkt der Zentralbank und nicht nur der Zentralbank, geht nicht los, ist nicht zu haben ohne eine erfolgreich funktionierende Schuldenwirtschaft. Es muss also flächendeckend mehr Geld eingesetzt werden, als man schon hat, damit das Geldmachen überhaupt losgeht und wieder funktioniert. Und das sage ich jetzt so hin und will gleich dazu sagen, das soll man nicht einfach nehmen wie ein Faktum. Dem Motto, ja, das ist ohnehin klar, Kredit ist ja ganz wichtig. Stimmt ja auch. Schon das verrät, und das wäre ein erster grundsätzlicher Schluss, sehr viel über das Verhältnis zwischen dem Finanzkapital, zwischen diesem besonderen Geschäft und der sogenannten Realwirtschaft, der Realwirtschaft überhaupt. Und dieses Verhältnis klarzumachen, ist mir vor allem deswegen ein Anliegen, wegen des sehr, sehr guten Rufs der Realwirtschaft, vor allem in Krisenzeiten. Ja? Als die Branche, die hauptsächlich das macht, dass sie die Güter produziert, von denen die Gesellschaft lebt, dass sie vor allem die Arbeitsplätze schafft, auf die die Menschen offenbar so angewiesen sind, wenn sie leben wollen. Während auf der anderen Seite das Finanzkapital bloß mit dem Geld spielen würde und dann verspielt es das Geld am Ende. Und wenn es das tut, dann reißt es die harmlose, nette Realwirtschaft mit sich in die Tiefe. Und dazu will ich als erstes sagen, von einer Krise des Bankgeschäfts oder von einer anhaltenden Flaute im Kreditwesen kann die Realwirtschaft nur deswegen betroffen sein, weil Kredit und Schulden offenbar auch für sie das entscheidende Produktionsmittel sind. Und das ist nur deswegen der Fall, weil die Firmen der Realwirtschaft haargenau den gleichen Zweck verfolgen wie das Finanzkapital selber. In der Realwirtschaft, das weiß man ja, wird zwar dies und das und sogar alles Mögliche produziert, sehr bunt geht es dazu, aber alles bloß als Träger für den einen Zweck, nämlich das Geld zu vermehren, das sie in ihre Produktion stecken. Entweder das oder gar nicht. Auch für die Realwirtschaft sind Güter, Produktionsmittel, Arbeitskraft und so weiter total langweilig, nämlich geschäftlich uninteressant. Es sei denn, sie kommen zu dem Befund, das taugt dafür, um aus dem investierten Geld mehr zu machen. Und wenn es nicht so wäre, wäre der Kredit für die Realwirtschaft absolut uninteressant, hätte keinen Bedarf nach mehr Geld, als es schon hat. Und umgekehrt auch. Wäre die Realwirtschaft für ein Kreditwesen, das sein Geschäft damit macht, Geld zu verleihen und dafür mehr zurückzubekommen, auch absolut uninteressant. Also man merkt, dieses Verhältnis ist eine Brüderschaft zwischen Finanzkapital und Realwirtschaft. Gerade das kann man so sinnfällig in einer Krise sehen, in der das eine nicht losgeht, weil das andere nicht losgeht. In der das Produzieren nicht stattfindet, weil das Kreditieren und das Schuldenmachen findet nicht statt. Und weil der Einwand immer an der Stelle kommt, naja, ist es nicht nur so, dass die Banken keine Kredite vergeben wollen, sie stoßen da auf keine Nachfrage. Ja, also die Firmen der Realwirtschaft sagen, wir haben keinen Bedarf nach Kredit, denn wir sehen nicht die Chancen auf dem Markt. Ja, da merkt man, offenbar gilt für sie auch das Gleiche. Auch für die Realwirtschaft gilt, sie fragen nicht nach Kredit nach, es sei denn, sie sehen eine Geschäftschance. Und wenn sie keine Geschäftschancen sehen, dann gibt es auch kein Bedürfnis nach Kredit. Auch für sie gilt diese Gleichung. Wirtschaftswachstum, das geht mit Kreditieren los, sonst gar nicht. Und dann sind alle Mittel des Reichtums oder der Reichtumsproduktion, die es gibt, absolut uninteressant. Die liegen dann rum. Also man merkt, das Finanzkapital mag noch so abgehobene Sphären des eigenen Geldverdienens schaffen. Und von denen ist auch im Buch nachzulesen. In dem Zweck, den das Finanzkapital verfolgt, hebt es sich von der Realwirtschaft kein bisschen ab. Darin sind sie gleich. Und umgekehrt, die Realwirtschaft mag noch so handfeste Dinge produzieren, aber ihr eigentliches Produkt, das besteht in dem Mehr an Geld, das sie damit macht. Also man merkt, in der modernen Marktwirtschaft, und eigentlich war es immer schon so in der Marktwirtschaft, wird nirgends und wurde nie dieser finanziell-moralische Grundsatz befolgt, man könne nur das ausgeben, was man schon eingenommen hat. Ja, den Spruch kennt ihr bestimmt. Das hat nie gegolten. Das mag ein Verstoß gegen die, gegen die Vernunft der schwäbischen Hausfrau sein. Das mag wirklich sein. Aber das ist ohnehin eine Tugend der Armut. Das hat mit marktwirtschaftlichem Reichtum nichts zu tun. Wer das befolgt, der macht sowieso keine Geschäfte. Offenbar. Die Unternehmen der Realwirtschaft leben vielmehr von Anfang an und stets über ihre Verhältnisse. Sie setzen stets mehr Geld ein, als sie schon haben, um in die Verhältnisse hineinzuwachsen, die sie damit, also mit dem Kredit, vorwegnehmen. Und sie tun das in Vertrauen darauf, dass sie das auch hinkriegen. Und das ist alles durchaus seriös, also in keiner Weise unverantwortlich, nicht, dass wir uns da missverstehen. Man muss einfach sich klar machen, worum es den Typen geht. Es geht nicht darum, dass sie sich halt bescheiden, ein bisschen was produzieren, ein bisschen was verdienen. Nein, wo es um Wachstum geht, und zwar allseits, da ist die Vorwegnahme von Wachstum, ein Kredit ist ja nichts anderes, die Vorwegnahme von dem Geld, das ich jetzt einsetze und morgen noch verdienen will. Wo es um Wachstum geht, ist dessen Vorwegnahme offenbar das entscheidende Mittel. Also so viel, jetzt reite ich ein bisschen auf der Identität rum, zwischen diesen zwei Sphären, wie man, oder auf der Brüderschaft rum, zwischen diesen zwei Sphären, die man schon in der Krise sehen kann oder besonders in der Krise sehen kann. Jetzt ist es schon so, dass mit der Aufnahme von Kredit sich einiges für die Realwirtschaft verändert. Aber was? Das Interesse, das die Realwirtschaft von sich aus verfolgt, aus Geld mehr machen, wird mit der Aufnahme von Kredit zu einem Sachzwang, an dem diese Unternehmen nicht mehr scheitern dürfen. Das Interesse, das sie haben, wird zu einer Notwendigkeit und diese Notwendigkeit kriegt sogar ein ganz genau quantiziertes und quantizierbares Maß. Und dieses Maß heißt Zinssatz. Und wenn das passiert, bekommt der Erfolg in der Wirtschaft ein neues Kriterium. Und das Kriterium heißt Kreditwürdigkeit. Und das ist schon eine interessante Sache. Da dreht sich einiges um. Dann konkurrieren Firmen darum, eine attraktive Anlage fürs Finanzkapital zu sein. Es reicht nicht mehr, dass sie bloß für sich Gewinn machen. Ja, dann haben sie Gewinn gemacht und dann haben sie ihr Ziel erreicht, wie das Navigationssystem immer sagt. Sondern der Zweck ihres Geschäfts besteht darin, tauglich zu sein für den Zugriff auf das Mittel ihres Geschäfts. Sie konkurrieren darum, das ist ihr Ziel, eine Firma zu sein, die Kredit verdient, also das Mittel verdient, mit dem sie ihr eigenes Geschäft macht. Und da merkt man schon, mit dem Kredit kriegt das Wachstum der Realwirtschaft, kriegen die Geschäfte der Realwirtschaft endgültig was Endloses, was Kreislaufmäßiges. Da hört es nie auf. Jetzt könnte man sagen, das steckt ohnehin immer schon drin, wenn es darum geht, aus Geld mehr zu machen. Wo soll das schon aufhören? Mit dem Kredit wird es zu einem Zwang, zu einer Notwendigkeit. Das Interesse wird nicht mehr beliebig, sondern richtig systematisch. Dann, wie gesagt, heißt Erfolg beim Wirtschaften das, dass man die Mittel verdient, mit denen es dann weitergeht. Das schafft das Finanzkapital. Was können Banken dann machen? Sie können Unternehmen zu Geschäften befähigen, zu denen sie von sich aus nicht imstande wären. Sie können Unternehmen sogar dazu befähigen, Durststrecken durchzustehen, also Geschäftsmisserfolge zu überspielen in der Hoffnung darauf, dass es irgendwann wieder losgeht. Sie können in dem Sinne die Unternehmen dazu befähigen, sich über den Markt hinwegzusetzen, auf dessen Beschränktheit sie stoßen. Und umgekehrt können sie, also die Banken, wenn sie sagen, eine Firma ist nicht mehr kreditwürdig, dann wird die Firma mehr oder weniger dicht gemacht. Dann wird das entscheidende Geschäftsmittel entzogen und es ist Feierabend. Auf die Art macht sich das Finanzkapital, also mit seinem Kreditgeschäft, erstens also zum Motor der Realwirtschaft, also zu dem, was man Marktwirtschaft überhaupt nennt, und damit zum Richter darüber. Was heißt es? Oder wie sieht es aus? Auf der einen Seite sind Banken sehr gleichmacherisch, sehr egalitär, muss man eigentlich sagen. Ihnen sind alle Kunden recht. Es ist den Banken egal, womit ein Schuldner seine Schuld abbezahlt. Ihr habt es bestimmt schon mal mitgekriegt, auch normale Leute kriegen Geld oder kriegen Kredit. Ja, vielleicht nicht genug, nicht zu guten Bedingungen, jedenfalls nicht zu denen, die man gern hätte. Aber auch normale Konsumenten, normale Leute bekommen Kredit. Das ist dem Finanzkapital egal. Was macht das Finanzkapital? Es vergibt Geld und erwirbt damit ein Recht. Das heißt, einen rechtmäßigen Anspruch, dass das Geld zurückfließt, scheißegal, womit, also egal, wofür das Geld ausgegeben wird, ob es verprasst wird oder ob es vernünftig angelegt wird in einem Geschäft, das mehr Geld abwirft. Das ist alles egal. Und andererseits gibt es einen sehr entscheidenden Unterschied zwischen den Schuldnern. Ja, also bei den normalen Leuten, da weiß man doch, was eine Kreditaufnahme heißt. Das ist kein Mittel, reicher zu werden, sondern das bedeutet mehr oder weniger in der Regel aufgeschobenes Sparen. Was ich mir heute leiste, das muss ich mir morgen von Mund oder von sonst was absparen. Auf jeden Fall steht fest, dass, also dieses Geschäft mit der Armut, auch bei Wucherzinsen, das ist keine solide Grundlage für ein Bankgeschäft, schon gar nicht für die Banktürme, die man gerade in Frankfurt kennt. Also diese Türme, die so in die Höhe wachsen und den, wie heißt es, den Himmel anpieksen, Wolkenkratzer. Genau, Hochhäuser ist ein bisschen vornehm, ist richtig. Also das ist keine solide Grundlage für das Bankengeschäft. Wo die Banken Geld mit einem eingebauten Anspruch auf Vermehrung in die Welt bringen, auch das ist eine Formulierung für Kredit, da ist in der Regel unterstellt, dass das Geld eben nicht als Konsummittel benutzt wird, dann ist das Geld ja weg, sondern selber als Mittel der Vermehrung. Wo also Banken Geschäftsmittel zuteilen, Kredite vergeben, wie gesagt, Geld mit einem Anspruch auf Vermehrung, dann steht die einzig sachgerechte Verwendung dieses Geldes fest. Nicht als Konsummittel, sondern als Kommandomittel über die Potenzen der Reichtumsvermehrung. Also dort hat das Kreditwesen eine solide Grundlage. Und auch da ist es dem Finanzkapital egal, womit die Kredite zurückbezahlt werden, womit das Geld vermehrt wird, aus dem dann die Zinsen bedient werden. Auch da ist das Finanzkapital sehr gleichmacherig. Alle, umgekehrt ausgedrückt, alle Geschäfte werden daran gemessen, inwiefern sie diesem einen Anspruch gerecht werden. Und da setzt das Finanzkapital was sehr Systematisches dann in der Wirtschaft durch. Über die Entscheidungen des Finanzkapitals, also über diesen Anspruch, ist jedes Geschäft so gut wie das andere, solange es dem gleichen Anspruch bedient. Und da merkt man dann, warum dieses System Kapitalismus heißt. Dann ist das Interesse, um das es ohnehin geht, aus Geld mehr Geld zu machen, das ist dann überhaupt der einzige Zweck. Darin sind alle gleich und daran haben sich alle praktisch zu bewähren. Und die Instanzen, die diesen Zwang ausüben und dieses Urteil vollstrecken, sind ganz praktisch die Banken. Also mein erster Punkt hat geheißen, es ist eine Brüderschaft zwischen dem Finanzkapital und der Realwirtschaft. Das gilt für den Zweck als auch für das Mittel dieser Geschäfte. Das zweite Kapitel heißt, mit dem Finanzkapital wird dieses gleiche Interesse zu einem Sachzwang, den die Banken ausüben, dem die anderen zu entsprechen haben. So geht das, dass das Finanzkapital seine Macht über die Wirtschaft auf die Dienste gründet, die es für die Wirtschaft erbringt. Und da muss man wirklich sagen, systemrelevanter, wirklich im wortwörtlichen Sinne, systemrelevanter geht es gar nicht. Indem das Finanzkapital das tut, also indem das Finanzkapital diesen Anspruch erfolgreich durchsetzt, erbringt das Finanzkapital eine zweite, ganz entscheidende, ganz systemmäßige Leistung. Worin die besteht, kann man auch in dem derzeitigen Ausnahmefall studieren. Und auch dafür könnte ich die FAZ zitieren. In jede Sonntagsausgabe, Samstag auch unter der Woche, wird mehr oder weniger blumig über die Welt ohne Zinsen gesprochen. Eigentlich wird sich darüber beschwert. Ja, also manchmal heißt es ganz vornehm, es ist ein schwieriges Zinsumfeld, aber spätestens beim Feuilleton heißt es, wie werden wir zurechtkommen mit der neuen Welt ohne Zinsen? Und vielleicht dazu ein Exkurs, weil es einfach so ärgerlich ist. Genau an der Stelle kriegt die FAZ richtig ein Herz für die Armen. Also die FAZ, für die, und jetzt übertreibe ich es nur ein bisschen, für die kein Lohn zu niedrig ist, für die keine Sozialleistung zu knapp bemessen ist, diese FAZ kriegt für die Armen an der Stelle so ein Herz, wo die Lage der Armen für einen allgemeinen Missstand steht. Ja, also das wird bebildert damit, in einer Welt ohne Zinsen, da sieht es ganz schlecht aus im Alter. Dafür zinsen sich die Ersparnisse nicht, egal in welcher Form, ob per Riester oder sonst wie. Weil die Lage von diesen Menschen darin besteht, dass das Geld allgemein nicht wächst, dass es nicht allgemein verzinst wird. Da wird es der FAZ ganz anders. So viel zum Ärger. Man merkt aber daran ein zweites Element der Systemrelevanz des Finanzkapitals. Also wenn alle Welt davon ausgeht, dass die Welt doch so funktioniert, dass wenn ich mein Geld zur Bank trage, dann verzinst sich das doch. Ja, also das tut's nicht, wenn es im Sparschwein ist, aber wenn ich es zur Bank bringe, dann akkumuliert es Zinsen. Vielleicht langsam, aber das tut's doch. Man merkt daran, dass das Finanzkapital auf der Grundlage seines Geschäfts mit der Vergabe von Kredit, ja, das war mein erstes Kapitel, sich bei der ganzen Gesellschaft verschuldet. Kein Geheimnis, das ist die zweite Abteilung des Bankgeschäfts. Es vergibt nicht nur Kredit an alle Welt. Warum das entscheidend ist, haben wir gehabt. Zugleich verspricht es allen die Leistung aus dem Geld, das sie zur Bank tragen, mehr zu machen. Jede Summe wird mehr. Und in diesen zwei Seiten steckt eigentlich der ganze Witz des Bankgeschäfts. Damit wäre es eigentlich fertig beschrieben. Das ist nichts anderes als ein Zirkel oder besser gesagt eine Spirale aus Kreditschöpfung, Schuldenmachen und Schuldenbedienung. Banken verschulden sich bei der ganzen Welt und sie können das machen, weil sie von dem Erfolg ihrer Kreditgeschäfte ausgehen. Sie setzen auf den Erfolg, den sie stiften, wenn sie Kredite vergeben. Und auf der Grundlage versprechen sie jedem einen Zins, der ihnen Geld gibt. Und umgekehrt, sie kreditieren die ganze Welt. Ja, statten sie mit Zahlungsfähigkeit aus. Schöpfen Kredit. In der Sicherheit, dass sie sich frische Mittel aneignen können bei aller Welt. Und das nehmen sie vorweg. Und das ist ganz entscheidend an der Stelle, dass man sich klar macht, dass das mit Vermittlung nichts zu tun hat. Ja, das ist eine hartnäckige Vorstellung über das Bankengeschäft. Dass Banken ungefähr das machen würden, sie nehmen das Geld, das der eine gerade übrig hat, stecken es dem anderen zu, der das gerade gebrauchen könnte, und sie stehen irgendwie in der Mitte. So ist es nicht. Es ist vielmehr so, wenn die Bank dieses Versprechen abgibt, wir verzinsen euer Geld, dann beteiligen die Banken alle Welt an dem Erfolg ihrer Kreditgeschäfte und machen die Leute mit ihrem Geld davon abhängig. Übrigens, auch das wird sehr sinnfällig in einer Krise. Dazu kommen wir noch. Also wie sicher man davon ausgehen kann, wenn eine Bank bei ihren Geschäften scheitert, wie steht es eigentlich um mein Geld auf dem Konto? Das Wort auf Englisch dafür heißt Bankrun, also Sturm auf die Banken. Aber das jetzt Klammer zu. Es beteiligt die ganze Welt an dem Erfolg dieser Geschäfte, verwickelt sie darin und macht sie davon abhängig. Und das weiß man sogar mit dem Wort Geldschöpfung. Irgendwie ist klar, die Banken, die vermitteln nicht einfach etwas. Sie gehen in Vorleistung, sie schöpfen Geld, nicht aus nichts, ne, quasi aus der Luft, sondern auf Grundlage ihrer Macht über das gesellschaftliche Geldvermögen. Also auf der Grundlage davon, dass sie davon ausgehen, dass sie mit ihrem Kredit Erfolge ermöglichen, die nehmen sie vorweg mit einem Zinsversprechen. Und indem sie sich das Geld der Kunden aneignen, verschaffen sie sich die Mittel, dieses Geschäft zu beglaubigen und weiterzumachen. Und genau das, also diese Zirkel, diese Spirale, das ist der Normalfall, den Draghi wieder haben will. Also nochmal das klarzumachen, diese EZB-Politik, ja, diese Politik des billigen Geldes, das zielt nicht darauf, quasi ganz viel Geld in die Wirtschaft hineinzupumpen, in Form von Kredit, und dann wird es abbezahlt und dann ist gut und dann läuft es wieder normal. Der Sinn und Zweck dieser Maßnahmen und der Moment, wo man sagen könnte, sie haben ihr Ziel erreicht, besteht nicht darin, dass die Schulden dann zurückgezahlt werden, sondern darin, dass dieses normale Geschäft eines allseitigen, ständigen Kreditvergebens und Schuldenmachens und Kreditbedienens ohne die staatliche Stütze läuft, sich also von der staatlichen Starthilfe sozusagen freikommt. Worum es also geht, ist die Wiederherstellung einer Gleichung, die heißt Wirtschaftswachstum und eine allseits funktionierende Schuldenwirtschaft. Das ist Wirtschaftswachstum. Oder es geht damit einher. Das ist nicht die Einlösung eines kreditmäßigen Vorschusses, sondern das ist das Stattfinden dieser Schuldenwirtschaft. Also, jetzt Fazit an der Stelle. Die gesellschaftliche Leistung des Finanzkapitals für die kapitalistische Wirtschaft ist enorm. Es trägt zwar nichts, kein bisschen, zum materiellen Reichtum der Gesellschaft bei, aber wie gesagt, offenbar das Entscheidende. Es befähigt die Geschäftemacher dazu, über ihre Verhältnisse zu leben, indem es deren Geschäftserfolg vorwegnimmt und sie heute mit den Mitteln ausstattet, die sie morgen mit ihrem Geschäft hinkriegen sollen. Es teilt, und das ist so ein Ausdruck von uns, die Zugriffsmacht auf alle Potenzen der Reichtumsvermehrung zu. Diese Zugriffsmacht ist ein anderes Wort für Geld. Ja, auch das hat man gehabt. Die materiellen Reichtümer, die es gibt, Güter, Produktionsmittel, die Reichtumspotenz namens Arbeit, all das gibt's. Entscheidend dafür ist offenbar die Zugriffsmacht darauf. Und dieses Ding, das teilen die Banken zu, und zwar nicht nur so, sondern mit der Vorgabe und mit der Notwendigkeit, daraus mehr zu machen. Und damit macht sich das Finanzkapital, wie gesagt, zum Motor und damit zum entscheidenden Richter über die Wirtschaft. Warum ich auch darauf so rumreite. Es ist ganz verkehrt, wie das linke Kritiker oft tun, die Krise zur Kenntnis zu nehmen, auch die Abhängigkeit der Welt von den Geschäften der Banken zur Kenntnis zu nehmen, um dann darauf zu bestehen, dass die Banken ihre unseriösen Geschäfte mit ABS und CDOs und was auch immer, dass sie das lassen sollten und zu ihrer eigentlichen Aufgabe zurückkehren sollten, die Realwirtschaft schön mit Kredit zu versorgen. Ja, das ist die Vorstellung, die Banken sind dann eigentlich ein wichtiger Diener an der Realwirtschaft. Und deren Wichtigkeit dafür sieht man ja daran, wenn das Geschäft nicht klappt. Also sollen sie gefälligst zu ihrer Rolle zurückkehren und diese Dienstleistung erbringen. Und da muss man sagen, anders ist diese Dienstleistung überhaupt nicht zu haben, als durch das Schuldverhältnis, das damit gestiftet wird. Es ist verkehrt, das Geld zu schätzen, das die Banken vergeben, ja, also die Potenzen zu schätzen, die damit gegeben werden. Vielleicht denkt der ein oder andere daran, ja, da werden dann die wichtigen Güter produziert, da werden Arbeitsplätze geschaffen, die die Leute brauchen, weil sie nun mal davon abhängen. Also diese Potenzen zu schätzen, um das Schuldverhältnis zu bedauern, das damit gestiftet ist. Also die Unterwerfung zu bedauern von den Geschäften der Banken, die damit in der Welt ist. Denn der Dienst, des Finanzkapitals besteht in nichts anderem als in der Versorgung der Geschäftemacher mit dem Kapital, das sie gefälligst als Kapital wirken lassen sollen und die Leute entsprechend behandeln sollen. Diese Behandlung der Leute durch das Kapital ist heute Abend nicht Thema. Ich sage nur das dazu für die Kenner, das heißt Ausbeutung, und belassen es erst einmal dabei. Hier langt es zu sagen, die Banken machen nichts anderes, als die Geschäftswelt mit dem Mittel, ihre Bereicherung zu versorgen, sie also damit darauf zu verpflichten, und zwar alle gleichermaßen. Deswegen ist es auch umgekehrt verkehrt, sich über eine mangelnde Verzinsung zu beschweren. Also Banken Geld anzuvertrauen, darauf zu bestehen, dass das Geld wächst, um sich dann darüber zu ärgern, dass es nicht wächst, weil das Geschäft der Banken nicht läuft oder da niederliegt. Auch da gilt, die Dienstleistung der Banken ist nicht anders zu haben, als durch die allseitige Verwicklung der Geschäftswelt in das Geschäft der Banken. Das wäre mein erstes Kapitel, und es gab schon eine Frage, dann fangen wir damit an.
Ja, ich hätte noch mal eine Frage. Sie haben gesagt, im Grunde genommen eignen Sie sich die Banken und das Kapital derjenigen an, die verfügende Bürger in ihrer Macht, die das Geld zur Bank bringen. Das ist aber nicht letzten Endes so, wenn man es genau durchblickt. Die Banken brauchen im Grunde genommen keinen einzigen Sparer. Sie haben ja selbst gesagt, sie können einfach Kredite schöpfen. Ist es nicht letzten Endes so, dass die Bank im Grunde genommen, Sie haben gesagt, die werden alle gleich behandelt, aber das stimmt ja noch nicht. Im Grunde ist das Geschäft der Banken, sich Schulden zu suchen, die Schuldentragfähigkeit haben. Deswegen gibt es ja auch die verschiedenen Bewertungen, je nachdem, welches Unternehmen das ist, als eine muss 10% zahlen, das andere 5, je nach Staat und so weiter. Letzten Endes ist das ja eigentlich die Haupttätigkeit, und letzten Endes ist eigentlich, wenn man es genauer durchguckt, die Bank eigentlich auch nicht daran interessiert, ob der Kreditnehmer jetzt Geld vermehrt oder was. Die Bank ist nur daran interessiert, dass der Vertrag, der einmal mit ihr abgeschlossen worden ist, dass das ein tragfähiger Vertrag ist. Daran ist sie interessiert. Sie versucht, den rauszubringen. Sie haben auch die Konsumentenkredite angesprochen. Da bin ich meiner Meinung natürlich besonders kritisch zu sehen, weil da sozusagen gleich alles gegessen wird, würde ich mal sagen. Aber hier muss man auch sehen, da suchen die Banken letzten Endes, so wie auch hier, einen Kreditnehmer, der eine Tragfähigkeit hat, zum Beispiel seine Arbeitskraft, die dann beurteilen, sozusagen. Die Bank beurteilt, wie kann der in Zukunft seine Arbeitskraft einbringen, das ist ja auch eine Art Kapital, imaginäres Kapital. Ja? Und im Grunde genommen ist alles eine Suche der Banken nach tragfähigen Schuldnern. Und deswegen spricht man auch von Überschuldung und so weiter, da gibt es ja ganze Regelwerke, die bei den Kriegen heißt das dann Konkursverschleppung, Insolvenzbetrug und so weiter. Das ist ja eine ganze Maschinerie, die dahinter ist. Letzten Endes ist also die Bank natürlich nicht daran interessiert, was mit den Banken, mit dem Geld, immer das vermehrt wird, ob das eine Bank überfällt, da haben Sie schon recht. Ne? Letzten Endes ist die Bank nur daran interessiert, ich mache einen Vertrag zu dem Zeitpunkt in Y und hoffe, nicht? Das ist eine Wahrscheinlichkeitsvorhersage auch, das nennen wir ja Kreditwürdigkeit, so eine Wahrscheinlichkeitsvorhersage, ist das tragfähig oder nicht, darauf richtet sich der Zinssatz. Nicht? Und das Zinsen ist ja nochmal ein anderes Kapitel. Nicht? Also wir dürfen auch die Zinsen nicht absolut sehen, sondern es kommt auf den Realzins letzten Endes an. Nicht? Also muss man die Geldentwicklung gegenrechnen und so weiter. Im Moment haben wir, sagen wir mal, eher einen negativen Realzins. Je nachdem, was für ein Kredit man das eben ist. Nicht? Ich sag mal, wenn das Daimler Benz ist, eine gute Kreditwürdigkeit hat, der zahlt vielleicht 3% oder was. Wenn ich aber jetzt komme und
ich würde entbreche dich.
Habe, dann muss ich 10% Zinsen zahlen.
Das mag sein. Also, zwei Punkte will ich aufgreifen. Der eine Punkt heißt, das war relativ am Anfang, die Banken brauchen keine Sparer. Ich glaub, das hat was Kontrafaktisches. Vielleicht brauchen sie es gar nicht. Vielleicht muss man ja gar nicht darüber reden, was die Banken brauchen. Auf jeden Fall steht fest, Auch das ist eine Geschäftssphäre der Bank. Auch das Geld von Sparern wird von Banken, ganz egalitär, in Anspruch genommen für die eigenen Geschäfte. Also das ist jetzt der kleinere Punkt. Man sagt, dass die Banken die nicht brauchen, das mag ja sein, aber auf dem Standpunkt steht sowieso keine Bank. Da ist die Frage, wo gibt es eine Geldsumme, die wir für uns mobilisieren können? Der zweite Punkt, und der ist etwas wichtiger, du hast, also ich duze dich, jetzt mal umgekehrt machen. Nein, du hast gesagt, es ist letzten Endes bloß so, dass die Banken danach schauen, wer ist ein tragfähiger Schuldner. Ja? Und jetzt wäre eigentlich der Punkt, was heißt da bloß nur? Was heißt das eigentlich, wenn das Finanzkapital die ganze Welt unter diesem Maßstab betrachtet, und zwar nicht nur theoretisch betrachtet, sondern auch behandelt? Da wird einerseits alles gleich, alles lauter unterschiedliche Arten und Weisen aus einer Kreditsumme einen Zins zu bewirtschaften. Andererseits ist es dann auch der Anspruch an die ganze Gesellschaft. Das ist schon ein Ding. Man muss sagen, es läuft dann genau das an Wirtschaft in der Wirtschaft, was die Banken für tragfähig halten. Also da will ich gegen diesen Ton reden, naja, was letzten Endes ist, die schauen einfach danach, was für tragfähige Schuldner sie haben. Aber dann muss sich der Rest der Welt klar machen, dann ist der Rest der Welt nichts anderes als oder besteht aus nichts anderem als mehr oder weniger tragfähigen Schuldnern und damit ist ihr Schicksal, also über das Schicksal bestimmt. Zu der Sache mit den Zinsen und Realzinsen und so, das können wir, glaube ich, vertagen. Ich glaube, das ist ist erstmal nicht so wichtig. Also für den Einzelnen vielleicht, aber oder, ich glaube, das vertagen wir erst einmal. Gibt es noch Fragen, Einwände zu diesem Abschnitt?
Ja, ich fand auch, das geht so ein bisschen auch in die Richtung, was du gesagt hast, dass die kleinen Leute, so nenne ich es jetzt mal, abhängig gemacht werden von dem Erfolg des Finanzkapitals in der Frage, wie Zinsen oder nicht. Und also ich kenne das jetzt irgendwie auch, dass die FAZ sowas schreibt, ja. Aber ich hatte so ein bisschen so den Eindruck, dass du es referiert hast, dass das ein reelles Problem ist für viele Leute. Und es mag sein, jemand, der immer vermutet, da muss man erstmal Geld haben, was glaube ich das Problem ist. Also, was mich ein bisschen gewundert hat, und vielleicht gibt es irgendwie noch eine Klarstellung, ich habe etwas falsch verstanden, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht genau, habe ich so den Eindruck, naja, so als Otto Normalbürger, da ist man durch die Krise doch eher dadurch betroffen, dass man vielleicht seinen Arbeitsplatz verliert oder was auch immer. Ja? Dass es eher die Abhängigkeit ist, die einen trifft, als jetzt die Frage, wird er Vermögen verzinst oder nicht. Das ist ja Leute, die Vermögen haben und ansonsten eben nicht.
Also, jetzt von mir aus gesagt, da kann man sagen, so richtig will ich mich nicht entscheiden, also zwischen diesen zwei Betroffenheiten. Ja? Also, erstens, vielleicht so. Warum ist es so schlimm, ja, dass meine Ersparnisse sich nicht verzinsen? Warum ist es nicht einfach eine Sache, wozu man sagen kann, schade, sondern scheiße, jetzt blöd ausgedrückt? Das unterstellt schon die Knappheit dieser Summe. Und wenn davon flächendeckend ausgegangen wird, dass eine Katastrophe einreißt für die allermeisten, wenn das Geld, das sie verdienen, sich nicht verzinst, dann spricht es schon Bände über das Geld, das sie verdienen. Also das spricht schon Bände darüber, naja, dafür langt das Geld jedenfalls nicht. Davon kann man sicher ausgehen. Und kaum lassen die Zinsen nach, wie gesagt, reißt die Katastrophe ein. Da ist dann die ganze Prämisse von diesem Leiden, ja, und es ist ja auch ein Leiden, darauf kommt es ja an, offenbar. Also, dass das Geld sich verzinst, das ist wichtig. Die Grundlage von diesem Leiden ist aber die Armut, die sie schon haben. Also so würde ich die zwei Sachen zueinander ins Verhältnis setzen. Das Lustige an der FAZ ist, die entdeckt das eine Leiden, ne? Also das Leiden dieser Leute, genau an der Stelle, wo das Geld sein Werk nicht tut. Also wo ein Vermögen sich nicht, also wo ein Vermögen nicht wächst, da regt sich die FATS auf.
Ja, mir war der Stellenwert von dem Argument nicht ganz klar gewesen, das
verstanden. Noch was? Dann mache ich einen zweiten Abschnitt. Und der geht so: In der Welt des Finanzkapitals, die wir jetzt gerade beschrieben haben, da gibt es gerade in Krisenzeiten echt seltsame Phänomene. Da gibt es zum Beispiel das Phänomen, dass die ganze Welt, also nicht die ganze Welt, aber viele, jeden Tag mal nachschauen, wie es um die Börse steht. Ja, also jeden Abend vor der Tagesschau. Und wenn ich die Tagesschau gucke, zum Beispiel NTV oder so, der kriegt sowieso den ganzen Tag serviert. Und es ist klar, das ist nicht einfach ein Bericht, also wenn es diese Berichte vom Börsenparkett gibt, das ist nicht einfach ein Bericht, der die reichen Leute angeht. Das schauen nicht nur Menschen, die bei SAP Aktien besitzen oder bei Lufthansa oder sonst wo. Das geht nicht nur sie an, sondern das ist irgendwie von allgemeiner Bedeutung. Worum geht es da? Da gibt es lauter Kurse. Nehmen wir erst einmal, bleiben wir dabei, Aktienkurse. Und worum geht es eigentlich, wenn darüber geredet wird? Nicht einfach, es geht nicht darum, dann weiß man, wie reich die Aktionäre inzwischen geworden sind. Na, dann kann man daran messen, wie glücklich sie wohl geworden sind. Es geht ja überhaupt nicht um sowas Rückwärtsgewandtes, nach dem Motto, okay, so reich sind sie jetzt. Und es geht ja nicht nur um sie, sondern das soll ein Indikator sein, ein allgemeiner Indikator. Ja, wofür eigentlich? Für eine zukünftige Entwicklung, und zwar sehr allgemeiner Art. Auch da ist klar, wenn es um den DAX geht, dann geht es nicht einfach um die Firmen, die diesen Index ausmachen. Weiß ich überhaupt, wer eigentlich in dieser Liste drin ist? Das wird nicht jedes Mal gesagt. Sondern das soll ein Indikator sein für das Vertrauen der Märkte. Also für das Vertrauen der Spekulantenwelt auf zukünftige Geschäfte. Und dann gibt es schlaue Menschen mit Krawatte und Hornbrille oder mit gefaltenem Rock, je nachdem. Und sie erzählen einem, naja, die Börse, das ist mindestens 50% Psychologie. Und das kriegt man sogar, oder nicht sogar, sondern erst recht jetzt erzählt, weil alle Welt darauf wartet, wann geht's endlich los? Wann geht's endlich los mit den guten Indikatoren von Wachstum und so weiter? Und diese Menschen sind bestimmt studiert und sie reden über die Märkte wie ein Tier, das seine eigenen Gemütszustände hat. Wie der Wettermann übers Wetter, also eben meistens nach der Tagesschau. Das ist ein so seltsames Phänomen. Ein anderes seltsames Phänomen, das hatten wir am Anfang, auch lauter studierte, seriöse Ökonomen und sonstige Leute schauen darauf, was der Draghi wohl aus seinem Hut zieht. Und vielleicht wisst ihr es nicht, aber solche Beschlüsse, also die Beschlüsse einer Zentralbank, werden sorgfältigst inszeniert. Da ist es total wichtig, was in den Wochen und Tagen und Stunden davor gesagt wird. Da ist es total wichtig sogar, was der EZB-Chef trägt, welche Stimme er anschlägt, also welchen Ton er anschlägt. Da kommt es auf die Formulierung so richtig an. Da ist es auch wichtig, dass er nicht dazwischen hustet. Das gab schon mal, Alan Greenspan hieß er, der hat gehustet und schon gingen die Börsenwerte in den Keller. Also mehr oder weniger, also so wird es schon gewesen sein. Der Eindruck, den der Mann erweckt oder macht bei dem Beschluss, ist irgendwie genauso wichtig wie der Inhalt des Beschlusses, also wie die Politik, die er selber beschließt. Und wenn man sich fragt, warum das so ist, dann kriegt man auch dort die Antwort, genau wie bei der Börse. Naja, das Geschäft lebt vom Vertrauen. Ja, kennt ihr, das Geschäft lebt von Vertrauen. Und auch dazu soll man nicht sagen, naja, so ist es nun mal, Es gibt ja manche sogar, die finden das ganz schön beruhigend. Also, dass wenigstens so ein Wert, ne, so eine Tugend regiert. Auf Vertrauen kommt es an. Das ist schon mal was. Das soll man nicht für normal nehmen. Das ist, also der Marx würde sagen, das ist der Gipfelpunkt des Fetischismus. Man muss sich aber nicht an ihn halten. Man kann ja auch sagen, das ist einfach Irrenhaus. Vertrauen, ja, um euch daran zu erinnern, ist ein Gemütszustand. Das hat man, das fasst man oder nicht. Man hat womöglich seine Gründe dafür. Meistens hat man die dafür. Und Vertrauen schafft ja überhaupt nichts. Nicht mal in Industrie 4.0. Mit Vertrauen ist da nichts geleistet. Andererseits zeugt es offenbar von der Fortschrittlichkeit des modernen Kapitalismus. Dieses schöne System hat es offenbar dazu gebracht, dass, weil alles vom Kredit abhängt, hatten wir ja, dass, weil alles vom Kredit abhängt, alles vom Vertrauen der Kreditakrobaten in ihr eigenes Werk abhängt. In der Welt lebt ihr. Und wenn das Finanzkapital Vertrauen fasst, also wenn Spekulanten Vertrauen fassen in ihre Geschäfte, dann handeln sie ganz praktisch so, als ob sie alle Mittel in der Hand haben, dafür zu sorgen, dass es weitergeht. Ja, das hatte ich vorhin mit diesem Ausdruck, die Spirale der Kreditschöpfung. Da ist es wirklich so. Sie schießen Geld vor, vertrauen auf den Erfolg, um darauf neue Geschäfte zu gründen, sich zu refinanzieren und darauf neue Geschäfte zu gründen. Und das geht so in die Höhe. Sie nehmen die Geschäfte, die sie machen, oder die Erfolge der Geschäfte, vorweg, um neue Geschäfte zu machen. Und es ist aber offenbar so, es gibt ja Phasen, in denen geht ja gar keine Rechnung auf. Warum eigentlich? Also Vertrauen herrscht, die Banken machen ihr Geschäfte, sie wollen ja verdienen. Übrigens, das will sowieso jeder. Alle Geschäfte oder alle Geschäftemacher wollen Erfolg haben. Das gilt für die Banken auch. Und irgendwann, offenbar, gibt es Phasen, es gibt praktische Versuche, das zu unterbinden und Entschiedenheit, das zu unterbinden. Und trotzdem wirtschaftet sich diese Wirtschaft in eine Krise hinein, immer wieder. Und das, ich habe es dann schon ein paar Mal angetippt, ist wirklich eine eigentümliche Sorte wirtschaftliche Not. Was herrscht da, wenn die Banken nicht mehr Vertrauen fassen in ihre Geschäfte, sondern Misstrauen schaffen? Keine Lust mehr auf Investieren, so heißt es. Dann gibt es sämtliche Reichtumspotenzen, die liegen noch rum. Ne? Also Güter, Produktionsmittel. Es gibt ja auch Leute, die liegen nicht rum, sie stehen Schlange beim Arbeitsamt. Aber das ist für nichts gut, weil es nichts gut oder weil es nicht gut ist für das Vertrauen oder es nicht gut ist, um das Vertrauen des Finanzkapitals in sein eigenes Werk zu stiften. Warum es immer wieder dazu kommt, dass, obwohl alle das Wachstum wollen, es immer wieder kriselt, das werde ich jetzt einfach einen Cliffhanger nennen. Und das gibt es auch in dem Finanzkapitalbuch nachzulesen. Aber so viel kann ich schon dazu sagen. Es ist nicht wirklich, oder es ist eigentlich kein Wunder. Denn so sehr Spekulanten in ihr Geschäft vertrauen und so sehr sie dieses Trauen sehr praktisch bestätigen oder betätigen, so wenig haben die Banken den Standpunkt eines flächendeckenden allgemeinen Gelingens. Das Geschäft, in das sie vertrauen, das Kreditieren, das sie machen, das tun sie nicht als irgendwie gesamtgesellschaftliche Instanz, sondern als Konkurrenten. Und damit sind die Banken bloß die Speerspitze eines gesellschaftlichen Prinzips. Das gilt, auch das ist ein Fall von Brüderschaft, für die Realwirtschaft genauso. Und da muss ich mich eigentlich oder meine eigene Redeweise korrigieren. Ich habe die ganze Zeit von der Realwirtschaft geredet. Dazu muss man wirklich sagen, von wegen die Realwirtschaft, das ist eine Schlangengrube. Also nicht im moralischen Sinne, sondern das sind Konkurrenten. Die kriegen ihren Erfolg hin oder verfolgen ihr Ziel in Konkurrenz zueinander. Sie brauchen zwar erfolgreiche Geschäfte, ja, auf der anderen Seite, damit es Kaufkraft gibt und sonst was, die sie selber absahnen können. Aber ihr eigener Erfolg, ja, den wollen sie einheimsen auf Kosten der anderen, machen Anstrengungen der anderen kaputt. Das ist das gesellschaftliche Prinzip. Und diese Konkurrenz ums Geschäft, also dieses Wachstum zusammen mit einem wechselseitigen Durchkreuzen von Wachstumsanstrengungen, das wird von Kreditwesen befeuert. Ja, also das befeuert das Kreditwesen, wenn es die Geschäftemacher über die Grenzen des Markts hinaus befähigt, Geschäfte zu machen. Es feuert diese Konkurrenz an. Und wie gesagt, auch in dieser Sphäre, also in der Sphäre des Finanzkapitals, bei diesem Geschäft des allgemeinen Kreditierens der Wirtschaft, herrscht der Standpunkt der Konkurrenz. Auch sie brauchen den Erfolg der anderen für ihr Geschäft. Ja, sie kreditieren einander laufend. Na, die leihen sich die Geschäftsresultate von anderen, setzen sie dann ein als Kredit. Aber das, was sie brauchen, na, oder besser gesagt, wofür brauchen sie den Erfolg der jeweils anderen? Ja, für den Erfolg, den sie auf Kosten der anderen erzielen wollen. Wie gesagt, wie ist aus dieser Zusammenwirkung von Kredit und Konkurrenz zur Krise kommt, dazu steht alles Nötige im Buch. Aber wann es diesen Umschlag gibt von einem allgemeinen Vertrauen und Setzen auf Wachstum in ein allgemeines Mist, also in eine wirtschaftliche Krise, wann das stattfindet, das steht jedes Mal fest. Das ist genau der Moment, wo die konkurrierenden Banken sagen, wir verlieren das Vertrauen in unsere Geschäfte, wir brechen Kreditverhältnisse ab, sortieren unsere Schulden neu durch. Und es ist interessant, wenn das stattfindet, das habt ihr ja mitgekriegt, ist es nicht so, dass dann der eine oder andere Konkurrent ausscheidet, vom Markt verschwindet und die anderen freuen sich drüber? Sondern dann verallgemeinert sich das ganz schnell und ganz schön. Dann wird aus einer großen Bankpleite eine Branchenkrise, also ich erzähle nur ein bisschen die Geschichte jetzt, und aus der Branchenkrise wird dann eine Wirtschaftskrise. Und auch hier, also dieser Ausnahmefall, lehrt etwas Entscheidendes über den Normalfall. Da gilt nämlich das Prinzip, der Reichtum der einen, ja, der besteht in den Schulden der anderen. Wenn die einen nicht mehr fähig sind, ihre Schulden zu bedienen, ja, dann ist der Reichtum der anderen kaputt. Und über den Erfolg in dieser Konkurrenz kann man sich nicht recht freuen. So sieht dann die Abhängigkeit der konkurrierenden Geschäftemacher voneinander aus. Wo die Schuldverhältnisse kaputt gehen, da geht gleich der Reichtum kaputt. Und gerade da wird die, oder das ist auch so ein Zeugnis von der großen Leistung des Finanzkapitals. Und die will ich jetzt auf andere Weise ausdrücken. Wie macht man das? Ich verrate euch ein Geheimnis: Finanzkapitalisten sind keine Kommunisten. Die wollen das wirklich nicht. Aber mit der Exklusivität des Eigentums, also mit dem ausschließlichen Charakter des Eigentums, haben sie es auch nicht so richtig. Was tun sie nämlich, wenn sie Kredit wirken lassen? Sie sorgen dafür, dass fremdes Eigentum wie eigenes Eigentum wirkt. Das ist nur ein anderer Ausdruck dafür, wenn ich einen Kredit aufnehme, ich als Geschäftemacher, Wenn ich diesen Kredit einsetze, ja, dann lasse ich fremdes Eigentum, also Geld, das mir nicht gehört, wirken wie mein eigenes Eigentum, als der Vorschuss, den ich betätige. Und wenn andere ihr Geschäft machen, ja, dann steigern sie auch das Eigentum des Verleihers. Und wenn überall mit Kredit gewirtschaftet wird, da fungiert überall fremdes Eigentum wie eigenes Eigentum. Und das ist die Leistung der Banken. Sie überwinden gewissermaßen die Schranken des Eigentums. Besser gesagt, sie überwinden die geschäftsmäßige Beschränkung, die das Eigentum, also die Exklusivität des Eigentums darstellt. Also der Umstand des Eigentums, das heißt, etwas gehört einem, und zwar nur dem. Das ist mein Eigentum, das gehört dir nicht. Ich lasse das für mich wirken, nicht du. Das ist vom Standpunkt des Geschäfts, also vom Standpunkt des Interesses, dass das Eigentum überhaupt, vom Standpunkt dessen, was das Eigentum oder wofür das Eigentum gut sein soll, dass es nämlich wächst. Da ist die Exklusivität des Eigentums, der Umstand, dass es nur dem einen gehört, offenbar eine Schranke. Genau das überwinden die Banken, wenn sie sich Geld leihen und Geld verleihen. Das ist gewissermaßen die kapitalistische Vergesellschaftung von Eigentum, und zwar für den einen Zweck, dass aus diesem Eigentum mehr wird, und zwar in der Konkurrenz der Geschäftemacher gegeneinander. Also da merkt man, so geht Kollektivismus auf kapitalistisch. Es ist die gemeinsame Mobilisierung der Macht des Geldes, der Macht des Eigentums für die Konkurrenz, die sie gegeneinander ausfechten. Und die Banken sind die Instanzen, die diese Gesellschaftlichkeit verkörpern und zuteilen an die Konkurrenten, und zwar in Konkurrenz miteinander. Das ist also, an der Stelle, das wäre das Ende meines zweiten Kapitels, auch eine Art von Brüderschaft zwischen dem Finanzkapital in der ganzen Wirtschaft. Das Finanzkapital stiftet da eine Brüderschaft zwischen allen Eigentümern, lässt das Eigentum der einen für die anderen fungieren und heizt damit ihre Konkurrenz gegeneinander an. Das wäre das Ende meines zweiten Kapitels. Damit mache ich dann auch erstmal Pause und gibt es Fragen, Einwände. Erstmal noch, ja, sag mal.
Ja, ich habe mal eine Frage dazu. Sie haben diese psychologischen Momente teilweise als toll aus, oder ich weiß, was ich meine, wirklich, wie Sie zu benachteiligen, wie der Börse.
Ehrenhaus.
Aber ist es nicht eigentlich eine Beschreibung der menschlichen Natur? Ja, ist wohl so. Denn im Grunde genommen ist das ja nicht nur bei Spekulanten so. Es ist so, man muss auch die Werbung gucken. Man muss immer ganz anderen Bereichen, man muss auch die Partnerwahl gucken. Da muss man auch versuchen, auch Eindruck zu machen, auch Psychologie gewisserweise.
Ja.
Das ist nicht, ich sag mal, es kann die menschliche Natur sein. Und ist es nicht vielleicht so, dass der Kapitalismus hier die menschliche Natur ziemlich genau erkennt und beschreibt und sie dadurch eben nicht gegen sich laufen hat, sondern ausnutzt? Und die zweite Sache mit der Vergesellschaftung des Eigentums auf kapitalistische Weise ist gar nicht ganz gut. Das finde ich auch gut. Aber zeigt das nicht auch, dass mit Hilfe dieser Konkurrenz durchaus, ich will mal so sagen, dieser enorme Erfolg teilweise entstehen kann, indem auch eben das Eigentum nicht mehr auf die beschränkt ist, die es nur besitzen, sondern zumindest der Anschein erweckt wird bei den Kreditnehmern, sage ich mal vorsichtig, dass die auch aufsteigen können und die Kapitale vermehren, die Eigentum vermehren können. Ja. Und das ist ein Trick eigentlich, auch ein psychologischer Trick, vielleicht ist er in wenigsten Fällen realistisch, aber er ist eben, ich will das sagen, systemimmanent in diesem Fall, und er zeigt letzten Endes, warum, in meinen Augen, warum das kapitalistische System bisher nicht so erfolgreich gewesen ist, weil es eben die menschliche Natur mit einbauen zerstört, in ihrem System.
Also. Das ist immer so eine Sache mit der menschlichen Natur. Klar, wenn man einfach auf Teufel komm raus ein System gut finden will, dann lässt sich die menschliche Natur immer dafür zitieren. Das geht ganz einfach. Denn letztlich sind da Menschen unterwegs. Und Menschen machen selten was, was ihrer Natur widerspricht. Also wird es auch schon sein, dass wenn die Menschen auch sowas machen wie ein finanzkapitalistisches System, ja, dann passt es zu ihnen. Damit weiß ich zwar überhaupt nichts darüber, welche Menschen wem was da tun. Und das sind große Unterschiede. Nicht mal, also das ist schon mal ein Unterschied, Krediteure, Schuldner. Was es für Krediteure gibt, was es für Schuldner gibt. Den Unterschied, den ziemlich großen zwischen Konsumenten und Geschäftemachern, habe ich schon genannt. Ja, da gibt es große Unterschiede. Aber klar, wenn man sagen will, das will ich einfach gut finden, dann kann man überall, also im Konsumenten, im Finanzkapitalisten und im Geschäftemacher, den Menschen finden und sagen, das passt wohl zu ihm. Umgekehrt geht der Schluss nicht so leicht. Nach dem Motto, ich habe die menschliche Natur studiert und jetzt weiß ich, was sie verlangt. Ja, der Rückschluss geht nicht so leicht. Die menschliche Natur, die hat es auch an sich, dass sie nichts zustande bringt. Irgendwie braucht sie dann doch immer Zwecke und irgendwie sind diese Zwecke auch immer bestimmt. Und sie haben ihre Notwendigkeiten. Und ich habe gehofft, dass ich heute Abend über diese bestimmten Zwecke und über ihre Notwendigkeiten gesprochen habe. Ansonsten ist der Schluss auf die Menschennatur total billig zu haben. Das kann jedes System. Gibt es noch Fragen, Einwände? Ihr müsst auch nicht die Hand heben, ihr könnt einfach das sagen. Also ich habe für meinen Geschmack genug geredet, ihr könnt ja ruhig Fragen stellen, auch Einwände bringen, kann ja zurückgehen.
Ja, da bin ich von meinem provokanten Einwand machen, weil Sie das mit der menschlichen Natur so mir angegriffen haben. Mhm. Es ist nicht so bisher immer gewesen, dass sozialistische Versuche oder kommunistische Versuche immer daran gescheitert sind, dass sie die menschliche Natur falsch eingesetzt haben und sie dann sozusagen versucht haben, die Menschen dort zu verlieren. Ich nehme mal als Beispiel Mao, die Kulturrevolution oder russische Entlagen da in Sibirien oder so. Also soll jetzt provokant sein, ja. Aber da wird vielleicht in diesem Fall die menschliche Natur falsch eingeschätzt. Mhm. Indem man versucht hat zu belehren und das völlig daneben gegangen.
Ist die Frage verstanden worden, akustisch? Nein? Also die Rückfrage war, ist es nicht so? Ist es nicht so, dass andere Systemversuche, also kommunistische oder sozialistische Systemversuche, Maoismus oder so, ist es nicht so, dass sie daran gescheitert sind, dass sie die menschliche Natur falsch eingeschätzt haben? So in etwa, ja. Also, erstens, die Realsozialisten, ja, also ich zähle Mao einfach dazu, so ganz gleichmacherig. Die sind erst einmal in was ganz anderem gescheitert. Und wenn du Amerikaner fragst, woran die Typen gescheitert sind, dann können sie dir das Geheimnis verraten. Ja, sie können sagen, die sind an unseren Waffen gescheitert, an der Abschreckung, die wir entfaltet haben. Auch da bringt die Menschennatur nicht so leicht ein System ins Wanken. Zweitens, und das ist vielleicht wichtiger, ich will in keinster Weise sagen, der Kapitalismus funktioniert halt nicht gut. Ja, sodass dein Einwand mich treffen würde, ja, aber ist es nicht so, der Kapitalismus funktioniert halt und die anderen Systeme nicht? ja, der Kapitalismus funktioniert, das ist Kracht. Ja, ist richtig. Wie er funktioniert, dazu wollte ich einiges sagen. Und ein bisschen habe ich dabei das, also Gründe dafür liefern wollen, dass einem, dass man etwas dagegen hat, dass das so gut funktioniert. Und da ist es deswegen passend, dass ich nicht sage, es passt nicht zur Menschennatur. Denn auch das wäre eine unzulässige Gleichmacherei. Der Kapitalismus, man kann nicht sagen, der entspricht der Menschennatur, aber der verletzt sie auch nicht. Auch da ist es so, man muss eigentlich genau hinschauen, was da funktioniert, zu wessen Nutzen und zu wessen Schaden. So billig ist es. Die Subjekte, die das System machen, sie wissen selber, dass sie mit der Menschennatur nichts am Hut haben. Sie haben keine Zeit, um darüber nachzudenken. Sie gehen ihren Geschäften nach. Und auch die Staaten, die dafür sorgen, dass das weiter funktioniert, ja, mit Gewalt und mit sonstigen Mitteln, auch die halten sich überhaupt nicht lange auf mit der Frage nach der Menschennatur, möchten sich daran auch gar nicht messen. Sie sind da viel praktischer unterwegs. Und deswegen sollte man es selber lassen, sich gewissermaßen von der Welt zu verabschieden, in der es um konkrete Zwecke geht, mit konkreten Mitteln, mit einer eindeutigen Verteilung von Schaden und Nutzen. Also sich davon zu verabschieden und gewissermaßen drüber zu schweben, und zwar so hoch, dass alle Unterschiede, auf die es ankommt, einfach verschwinden, um zu sagen, das eine passt zum anderen. Deswegen, weil ich weiß, worauf die Frage hinausläuft, bin ich eingestiegen mit dem Punkt, mit dem Argument, ja, mein Gott, wenn man das System einfach gut findet, dann ist es so leicht, einfach zu sagen, es passt zu den Menschen, die darin leben. Na gut, das kann man machen. Richtig wird es darüber nicht.
Und überhaupt, die eigentumslose Masse geht an der Arbeit, weil es ihrer Menschennatur entspricht.
Das stimmt.
Sondern weil sie notwendigerweise das tun müssen, damit ihr Geld im Geldbeutel eben vermehrt. Was anders, wenn sie eben nicht anzubieten als ihre Arbeitskraft. Aber
was der Kapitalismus selber gesagt hat, der Kapitalismus macht, nicht, indem man die Eigentumsgrenze hier verrichtet, indem man auch Leute, die eigentlich abgelehnt werden müssen, sozusagen trotzdem Kredit gibt. Und das hat sich in einem Maße vermehrt heute, besonders die Konsumenten. Die können heute das Internet einkaufen, ohne dass das gemacht. Wenn Sie meinen Werbung gucken, da steht in 20 Minuten, gibt es einen Express-Kredit, also in 20 Minuten, aber was kommt denn so Zeug? Das hat sich ja in dieser
Hinsicht. Es gibt noch eine Frage, also noch einen Wortbeitrag hier vorne.
Also, dass die Konsumentenkredite wachsen, das hat auch damit was zu tun, dass die Geschäftskredite nicht mehr so gut laufen. Also, Banken haben da ihr Geschäft regelrecht reorganisiert, um sich diese Märkte als Einkommensquellen zu sichern. Kann man sagen. Ja. Was ich jetzt mal abgesehen von dieser Menschennatur interessant finde, ist, du hast die Normalität der Marktwirtschaft beschrieben, wie sie eigentlich funktioniert, aber was lauter anormale, in Anführungsstrichen, Fälle ja zitiert, worüber sich auch der FAZ echauffiert, dass keine Zinsen gezahlt werden, das ist seit 7 Jahren, da gibt es eigentlich eine Krise oder gibt es sie nicht. Es gibt einen Aufschwung, aber es gibt auf der anderen Seite ja, bankrotte Staaten, es gibt Bad Banks von Italien, die eigentlich ganz Italien müsste eigentlich kaputt sein, wenn man das nach der normalen marktwirtschaftlichen Rationalität betrachten würde. Das Vertrauen des normalen Bankgeschäfts ist ja da nicht gegeben. Das lässt sich ja fortsetzen. Ja, das ist ja eigentlich nicht nur ein Staat, es sind fast alle Staaten, es sind alle Banken betroffen und da viele Banken über die anderen wieder betroffen. Und das ist ja das Eigentümliche eigentlich, das jetzt seit 7 oder 8 Jahren jetzt so einfach dahergeht, sage ich mal. Ja. Also, verstehst du, was ich sagen will? Irgendwo.
Wird die Anormalität zur Normalität, oder wie? Oder,
Ja, also, das ist schon eine besondere Situation. Also, das dann immer so Blumchen schimmelt, die Banken, wir stehen am Abgrund und letztlich ist es, wir haben den Abgrund geschaut, das Bankensystem ist eigentlich kaputt, aber durch die Maßnahmen, wie in der EZB oder die FED und so weiter, die Nullzinspolitik, wird das Ganze am Laufen gehalten und das Vertrauen der Beteiligten, das ist ja dann der Faktor, existiert. Bis eben wieder mal, was weiß ich, die Fracking-Industrie Milliarden abschreiben zu die Bank, weil es ein permanentes, wie soll man sagen, der Normalzustand ist jetzt dieses Hin und Her, sag ich mal. Ja.
Der jetzige Zustand, meinst du?
Ja. Ja. Das ist, also, ja. Also was ich im ersten Teil entnommen habe, oder die ersten beiden Teile entnommen habe, das ist die Normalität, auf der, wie man sie, was weiß ich, bis vor 8 Jahren gekannt hat. Ja. Jetzt sieht die Normalität irgendwie anders aus, würde ich damit sagen. Ja.
Ja, also also eigentlich war das so gedacht. Man erlebt schon seit einigen Jahren einen Ausnahmefall, ja, so dass der eine oder andere eigentlich daran denkt, ist es vielleicht die neue Normalität. Ja. Aber andererseits hast du ja selber gesagt, im Moment herrscht eine gewisse Anormalität insofern, als der marktwirtschaftliche Misserfolg und jetzt auf allgemein gesagt heißt es, das Wachstum kommt nicht in Gang, weltweit. Ja? Das ist sicherlich erst einmal der Ausnahmefall. Das merkt man schon daran, dass alle versuchen, das gar nicht zu verlängern, sondern in die Normalität zu überführen, die man gerne hätte, nämlich das Wirtschaftswachstum. Und die Idee war zu sagen, na gut, man schaut sich den Ausnahmefall an. Was sagt es über den Normalfall? Da hat man einiges gelernt. Nicht normal ist es, die Geschäfte nicht wachsen. Ja? Normal wäre Wachstum auf Basis eines dauernden Schuldenmachens. Dass Schulden gemacht werden, ja? Also dass die Banken massenhaft Schulden machen, dass sie Kredit fließen lassen sollen. Das ist die marktwirtschaftliche, oder das soll die marktwirtschaftliche Normalität sein, nur ohne die staatliche Stütze. Also das Wachstum, also dass es nicht stattfindet, das ist nicht normal. Das dauernde Schulden machen, Kredit vergeben, mit dem Zweck daraus ein Wirtschaftswachstum zu erzielen, das ist normal. Und dann kann man auch daraus Schlüsse ziehen. Das ist jetzt seit 8 Jahren so weitergeht. Darüber kann man eigentlich auch reden, wie es dazu kommt. Was man auf jeden Fall feststellt, ist, dass dieser Zustand der Krise irgendwie hält sie noch an. Und die besteht nach wie vor darin, dass zwar alle materiellen Mittel der Produktion vorhanden werden, nur eins nicht, jedenfalls nicht genug, nicht genug für den Geschmack der entscheidenden Subjekte. Das Vertrauen darin, dass sich mit all dem ein Geschäft machen lässt. Ja? Also, dass sich mit all dem ein Geschäft machen lässt, sodass diese Subjekte dann gleich auch die Mittel stiften, die dafür nötig sind. Also so viel, und wenn man das festhält, ne? Nur daran krankt, aber daran schon. An ihrem Vertrauen, also an dem Kredit, das ist ja lateinisch für Vertrauen, dass sie damit stiften. Also es fehlt daran, dass sie dann diese Konkurrenz und Wachstum anheizen. Okay, daran mangelt es, dann weiß ich, wer das entscheidende Subjekt in dieser Gesellschaft ist. Dann sind es die Banken, auf deren Vertrauen es ankommt. Das ist dann die marktwirtschaftliche Normalität.
Nochmal einen Beitrag leisten zu dem Punkt Vertrauen. Ich habe jetzt gesagt, wie wichtig eigentlich Vertrauen ist. Im Grunde genommen hat eine Zentralbank und insbesondere die Zentralbank hat alle Möglichkeiten, eine Krise beliebig lange durchzuführen. Die kann zum Beispiel, die können wir jetzt mal theoretisch sagen, die können zum Beispiel akzeptieren, dass hier der Herr Schmidt, ich weiß nicht, wie er heißt, einen Zettel schreibt und sage, ich garantiere Ihnen 100 Arbeitsstunden. Dafür, das nimmt die Zentralbank als Sicherheit und gibt ihnen dafür einen Kredit. Das könnte die ohne weiteres machen. Das, ich sage mal, das ist eine Frage, erfährt das, wenn die anderen das erfahren, und in der Welt, dass viele erfahren, dass die Zentralbank so um das Geld vergibt, ist die Frage, ist das Vertrauen dann da? Ja? Deswegen ist das Vertrauen so wichtig.
Aber eine Zentralbank kann im Prinzip, und wenn es sowieso wäre, würde das dann noch...
Also du hast zwar deswegen gesagt, aber so einen richtigen Grund hast du nicht angeboten. Du hast zwar deswegen, gibt es kein Vertrauen, gesagt, aber so einen Grund hast du nicht angeboten. Ja, ich wollte nicht sagen, dass es unwichtig wäre. Ich wollte sagen, das ist Irrenhaus.
Das ist, ich sage mal, 90% der ganzen Geschichte. Deswegen heißt ja Kredit auch Kredit.
Ganz genau.
Das ist sonst... Ist
also nochmal, ich wollte in keiner Weise, das sage ich dann den anderen, in keiner Weise wollte ich sagen, Vertrauen wäre doch unwichtig. Ich will vielmehr darauf aufmerksam machen. Alle Welt hängt von Vertrauen der Banken ab. Das ist ein Hammer. Das ist nicht etwas, wo man sagen kann, oh, dann ist Vertrauen wichtig, sondern in welcher Welt lebt man, wenn dieser Gemütszustand so entscheidend ist? Ja, dann lebt man in einer Welt, in der alles den Entscheidungen von Kreditinstituten unterworfen ist. Dann bist du mitten im Kapitalismus mit seinem Finanzkapital. Und das so irre sieht's aus, also wenn ich auf die Tube drücken darf.
Haben Sie nach auch einen wichtigen Punkt zur Entstehung der Finanzkrise der Geltung dessen, nämlich dass das Vertrauen in die Kreditnehmer geschunden ist. Das waren nämlich im Grunde genommen Millionen von amerikanischen Hauskäufern, die im Grunde Häuser gekauft haben, auch mit Hilfe der Regierung zu 120% finanziert, Möbel noch mit und so weiter. Und dann plötzlich das Vertrauen in diese Kreditnehmer gewichen ist. Dadurch sind die weiterverkauften Papiere dann,
also nochmal. Ja, ich weiß, dass du es sagst. Ja, ja nochmal.
So kann man letzten Endes die Zentralbank kann sehr lange umreiten, aber wenn sie einmal sozusagen das Vertrauen gespielt hat, dann passiert nämlich letztendlich.
Also jetzt muss man unterscheiden.
Wenn das Vertrauen gespielt ist die Währung nichts mehr wert. Das kennen wir ja aus. Also ich kenne es nicht persönlich, aber was.
Nein, das ist nicht seriös jetzt. Ja, du sag's mal, aber jetzt unterbreche ich dich. Man darf nicht zu viele Subjekte in einen Topf werfen. Nochmal zum Vertrauen. Ich habe jetzt schon eher lauter betont. In keiner Weise wollte ich sagen, Vertrauen wäre unwichtig. Ich wollte vielmehr sagen, man soll einen Schluss daraus ziehen, in welcher Welt man da lebt, wenn das Vertrauen von diesen Typen so wichtig ist. Und dann wollte ich dazu sagen, dann hängen sie nicht einfach von dem Vertrauen von irgendwelchen Typen ab, weil mit Vertrauen lässt sich eigentlich nichts machen, sondern dann hängt man von dem ab, was sie mit ihrem Vertrauen stiften oder mit ihrem Misstrauen entziehen. Und das ist nicht einfach eine menschliche Tugend oder Untugend, sondern Geld. Also von, das war wieder die Formulierung, alle hängen davon ab, dass die Banken die Zugriffs-, also nicht materiellen Reichtum verschenken, beitragen, sondern dass sie die Zugriffsmacht auf alles, was es dazu bräuchte, gewähren, damit daraus ein Zweck verfolgt wird. Es soll mehr. In der Welt spielt Vertrauen, und zwar diese Sorte Vertrauen, die entscheidende Rolle. Das soll man sich also nicht vorlieb nehmen oder sich beruhigen damit, dass man sagt, ah ja gut, es kommt alles auf Vertrauen an, ja dann muss man halt etwas für Vertrauen tun und dann versteht man die Welt, weil irgendwie ist es was Zwischenmenschliches. Das darf man nicht machen. Oder soll man nicht machen. Noch was. Jetzt haben wir viel über Vertrauen geredet und so, da gab es aber vielleicht was anderes. Ich stehe jetzt vor einer gewichtigen Entscheidung. Entweder, und ich würde euch gerne an dieser Entscheidung beteiligen, entweder ich mute euch ein drittes Kapitel zu, oder wir hören auf. Weil so zwischendrin aufhören geht nicht. Du vertraust aufs dritte Kapitel. Also, dann mache ich ein drittes Kapitel, ja? Also, es sei denn, ihr stürmt raus. Also, wir haben aufgehört mit diesem leidigen Thema Krise. Also, was alles passiert, wenn die Banken ihr Vertrauen verlieren. Aber man weiß ja auch, damit ist nicht alles zu Ende. Damit ist die Geschichte nicht zu Ende. dann ist gleich ein ganz wuchtiges Subjekt zur Stelle und dieses Ding kann auch einiges ausrichten. Das ist der große Zampano-Staat. Man hat es mitgekriegt vor 7,5 Jahren. Merkel und Steinbrück zum Beispiel, um das sinnfällig zu machen, treten vor die Kameras und sagen mehr oder weniger, keine Angst, euer Geld ist sicher. Und diese vertrauenserweckende Aussage haben sie unterlegt mit Milliarden für kaputtgehende Geschäfte der Banken, federstrichmäßig. Das haben sie von den Amerikanern kopiert, die haben einige Zeit davor auch so etwas Ähnliches gemacht. Das war ein großer Auftritt, da war man beeindruckt, wozu Staaten erstens bereit und zweitens fähig waren. Jetzt nicht alle Staaten, sondern nehmen wir erst einmal die USA und Europa. Also, was sieht man? Milliardensummen werden bereit gehalten, geschöpft, und zwar nicht nur damals, sondern wenn man sich die EZB anschaut, dann ist es genau das Gleiche. Eine Nullzinspolitik heißt ja, billiges Geld, eigentlich umsonst, man muss es zurückzahlen, aber kein Zins, das soll in die Wirtschaft gepumpt werden. Das sind vielleicht Summen. Jetzt die Preisfrage, wo kommt das Geld eigentlich her? Woher haben Sie dieses Geld? Ich verrate euch erst einmal, ihr wisst es ja eh, die EZB, die Fed in Amerika, das ist die dortige Zentralbank, das sind keine Geschäftsbanken. Die zahlen das nicht aus der Portokasse. Gut, das machen auch Geschäftsbanken nicht. Das Geld haben sie nicht verdient, auch nicht aus Steuermitteln. Also auch die Option scheidet aus. Woraus schöpfen sie dieses Geld? Mit dem sie zum Beispiel, ich habe es erwähnt, Anleihen im großen Stil aufkaufen. Tja, Geschäftsbanken, sie schöpfen auch Geld. Das hat man ja, das kennt man ja. Und das tun sie aus ihrer ökonomischen Macht heraus. Worin sie besteht, habe ich ja beschrieben. Staaten setzen auch ihre Macht ein, um Geld zu schöpfen. Nur ist die Macht ein bisschen anders beschaffen. Die Macht, aus der die Staaten jetzt Geld schöpfen, besteht in ihrem Gewaltmonopol, also in ihrer politischen Gewalt. Sie schöpfen das aus dem Umstand, dass sie es sind, die die Geldhoheit haben, die definieren, was Geld ist. Das tun sie. Und damit lernt man eigentlich etwas über das Geld selber. Also das Geld, mit dem man bezahlt. Das Geld, von dem man mehr hätte, gerne hätte. Wenn es geht, kaputtgegangene Geschäfte, damit verschwindende Geldsummen auf Konten zu ersetzen, rein durch eine hoheitliche Tat, also rein durch eine Tat der höchsten Gewalt, dann, jetzt die große Behauptung, dann ist Geld selber nichts anderes als ein Gewaltverhältnis. Was meine ich damit? Warum geht das überhaupt? Kaputtgegangene ökonomische Geschäfte, damit verschwindende Geschäftsmittel mit hoheitlich geschöpftem Geld einfach so zu ersetzen. Geld, das überhaupt nicht auf irgendeinen ökonomischen Erfolg zurückgeht. Ja, deswegen, weil das Geld nichts anderes ist als das, was ich gesagt habe, als Zugriffsmacht. Wenn man Geld in der Hand hat, ja, dann hat man eben das in der Hand. Ein Mittel, mit dem man auf alle Reichtumspotenzen und allen Reichtum, den es gibt, zugreifen darf. Das ist das Gewaltsame an Geld. Das kann man daran entdecken, dass es geht, dieses Ding durch eine staatliche Tat erst einmal zu ersetzen. Aber auch das kriegt man mit. Dabei bleibt es nicht. Also bei diesem Machtwort des Staates bleibt es nicht. Also das ist nicht das letzte Wort. Dieser bedeutungsschwere Satz, Geld ist ein Gewaltverhältnis, den kann man und muss man auch umdrehen. Zwar ist Geld nichts anderes als dieses Machtmittel. Und der Staat schöpft es als solches. Aber der Staat schöpft es eben als Geld. Also nicht als eine Sache, wo der Staat sagt, ich gewähre jetzt Zugang zu dem Reichtum, den es braucht. Dazu benutze ich meine Gewalt. Sondern der Staat sagt, wenn ich meine Wirtschaft wieder voranbringen will, dann kann ich zwar politisch Geldmittel schöpfen, aber so, dass ich den ökonomischen, privaten Gesetzen gehorche, die ich in meinem System haben will. Also nochmal anders ausgedrückt. Wie schöpft der Staat Geld? Er lässt nicht Schäuble in einen Hubschrauber steigen und dann wirft er das Geld über Frankfurt ab oder sonst wo. Dazu wird es auch nicht so schnell kommen. Sondern der Staat macht dann ein Angebot. Er sagt, die Banken können, sollen sich bei mir Geld beschaffen. Und zwar ganz billig. Und ich bestrafe sie, wenn sie ihr Geld bei mir hinterlegen, statt es zu vergeben. Das biete ich ihnen an, und zwar als ihr privates Geschäftsmittel. Also der gewaltsame Ersatz für kaputtgegangene Geschäfte. Der gewaltsame Ersatz, also der staatliche Ersatz für den Kredit, den die Banken nicht schöpfen. Der kommt in die Welt und soll nur so in die Welt kommen, als ein Mittel für eben diese Banken. Das heißt, gerade da, wo der Staat mit seiner Gewalt etwas dafür tun will, dass die Wirtschaft wächst, bleibt es bei dem Prinzip, dass der Reichtum dieser Gesellschaft in genau dem besteht, was private Geschäftemacher für sich machen wollen. Es besteht in dem Reichtum, den sie aufgrund ihrer Kalkulationen zustande bringen oder auch nicht. Dabei bleibt es. Es ist wichtig, dass man beide Seiten versteht. Das eine ist, Geld ist ein Gewaltverhältnis. Und das andere ist, das Gewaltverhältnis gibt es als privates Geschäftsmittel. Und das sage ich auch deswegen, denn gerade diese heroische Tat der Staaten, ja, dass sie gesagt haben, die Wirtschaft geht zwar kaputt, aber wir können da was ausrichten. Schau mal hin, was wir vermögen. Das hat die Fantasie auch da gerade von linken Kritikern beflügelt. Nach dem Motto, na Donnerwetter. Was alles geht, wenn man es der Wirtschaft nicht überlässt, ob die Wirtschaft wächst. Was alles geht, wenn der Staat sich einmal dazu entschließt, die Mittel in die Hand zu nehmen. Das Geld ist offenbar da, er schöpft es ja. Und seitdem gibt es den Vorwurf, naja, den Banken geben sie Geld, aber den anderen Leuten offenbar nicht. Und sie können sich nicht damit rausreden, dass sie es nicht hätten. Ja, dann muss man zur Kenntnis nehmen, na, so geht's beim Staat. Er stiftet Geld, aber nur für den einen Zweck. Geld ist also ein Gewaltverhältnis, also die Potenz, alles, auf alles zuzugreifen, wird aber geschöpft für nur den einen Zweck, dass aus Geld mehr wird. Deswegen fließt es nur an die Banken, und zwar in dem Maße und dort, wo sie ein Geschäft für sich sehen. Also auch da, gerade in dem Ausnahmefall, sieht man eine Wahrheit über den Normalfall, nämlich über das sehr innige Verhältnis zwischen Geschäft und Gewalt im Kapitalismus. Und man sieht, und da wird der Staat richtig geständig, wofür seine hoheitliche Gewalt gut sein soll. Und übrigens, es bleibt natürlich nicht dabei, dass der Staat sagt, ich gebe das Geld bloß den Banken. Mit der Geldpolitik ist die Krisenpolitik der Staaten nicht vorbei. Das wisst ihr wahrscheinlich. Und es gibt sogar auch als Vorwurf an Draghi, gerade seine Politik des billigen Geldes würde dafür sorgen, dass die Staaten, gerade in Südeuropa, nicht das Nötige tun, damit es wieder zum Wirtschaftswachstum kommt. Und worin besteht das Nötige? Ja, es hat ein einfaches Prinzip, die Leute sollen ärmer werden und mehr arbeiten. Ja, es gibt ein paar komplizierteren Ausdrücke dafür, aber das ist das Prinzip, das nicht nur dort gilt. Also gerade in der Krise wird der Staat richtig geständig. Wenn er etwas fürs Wirtschaftswachstum tun will, dann ist klar, dann muss der Kredit fließen, also muss das Geschäft der Banken flutschen. Dann muss aber dieser Kredit auf beste Bedingungen stoßen. Und diese Bedingungen bestehen darin, dass die Leute ja, dass sie billig und flexibel sind und viel arbeiten. Deswegen, statt dass man sagt, was soll das? Der Staat gibt den Banken Geld, aber den Leuten nichts. Dann soll man aufhören, diese zwei Seiten quasi in einen Gegensatz zu setzen. Da muss man eins in eins zusammenzählen. Dann weiß man ja die Rolle der Leute beim Wirtschaftswachstum. Und es gibt ein letztes Kapitelchen, diese staatlichen Krisenpolitik. Und ich erwähne die auch deswegen, weil sie im Buch vorkommt. Dieses staatliche sich kümmern darum, dass es wieder wächst, das bleibt nicht einfach eine interne Sache. Also ein Verhältnis zwischen dem Staat, seinen Banken und seinen Geschäftemachern und der Arbeiterklasse. Sondern dann kommen ganz andere Techniken interstaatlicher Konkurrenz zum Zuge. Da müssen die Staaten nichts Neues erfinden. Aber in der Krise, da werden die Kalkulationen der Staaten gegeneinander so richtig scharf. Dann ist die Konkurrenz, die es immer gibt zwischen den Staaten ums Geschäft, die nimmt ja ganz andere Formen an. Was das bedeutet, da ist das Verhältnis zwischen Deutschland und Griechenland nur ein Beispiel. Und ein Beispiel, das ich auch nur deswegen erwähne, ich mache jetzt nur noch Werbung, weil es auch dieses Buch hinten zu kaufen gibt, über das Verhältnis zwischen Krise, staatlicher Konkurrenz und dem Imperialismus dieser Nation. Auch darüber kann man im Buch nachlesen und in einem anderen Buch, das heißt Der Fall Griechenland. Also, das dritte Kapitel, damit wäre ich fertig, ist eine Lektion, also ein Schluss aus dem Ausnahmefall über den Normalfall, und diesmal, wie gesagt, das innige Verhältnis zwischen Ökonomie und Gewalt. Gibt es dazu Fragen?
Ja, ich habe eine.
Ja.
Also, ist es ja nicht nur eine linke Ecke deutsche Ansicht, sondern auch unter den von mir erwähnte eigentumslose Masse, dass eben Wirtschaftswachstum alle zu einem Guten kommen müsste. Und ob wiederholt Herr Rauschäfer, dass es gerade der Fall ist, es haben sich schon wiederholt Belegschaften von ganzen Firmen auf verminderte Löhne eingehen lassen, auf das Versprechen hin, dass sich der Wohlstand auch bei ihnen später einstellen würde. Siehe VW, es gibt aber andere Fallbeispiele. Also ich frage schon die ganze Zeit, was muss noch alles geschehen, damit diese Ansicht auch bei der eigentumslosen Masse eben als verkehrt ist.
Tja, was soll ich dir da sagen? Das ist eigentlich keine Frage in dem Sinne, das war mehr so ein Seufzer. Gibt es noch andere Fragen?
Ja, wir haben das Verhältnis hier zwischen Staat und Kredit als Gewaltverhältnis bezeichnet. Aber man müsste das, glaube ich, tiefer analysieren. Das Gewaltverhältnis besteht letzten Endes, nach meiner Ansicht, und ist tiefer analysiert in der Konkurrenz, die aber nicht nur Zweck beim Kapital ist, sondern insgesamt in der Gesellschaft als Prinzip, als wichtiges Prinzip angesehen wird. Das ist meiner Ansicht nach, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, ob Sie grundsätzlich Konkurrenz, ganz abstrakt Konkurrenz in einer Gesellschaft als Gewalt definieren würden.
Nö. Ist die Frage verstanden worden? Also ungefähr so. Das Gewaltverhältnis, das müsste man tiefer analysieren. Es besteht nicht nur in dem Kreditwesen, sondern überhaupt in der Gesellschaft. Und ob ich der Meinung bin, dass das eigentliche Gewaltverhältnis besteht in Konkurrenz, in Konkurrieren. Und da würde ich sagen, also gerade wenn du so abstrakt redest, jetzt möchte ich sagen wieder, also über kein einzelnes Thema, sondern über etwas, was drüber schwebt, die das konkurrieren, dann würde ich sagen, nein. Auch da ist die Frage, warum da konkurriert wird. Also das wäre noch ein Tipp, wenn man mitkriegt, Vertrauen spielt eine Rolle in der Gesellschaft. Da muss man nachschauen, welche Rolle es für wen spielt. Und wenn man mitkriegt, dass Konkurrenz unterwegs ist, dann muss man hinschauen, welche Konkurrenz, worum, mit welchen Mitteln, zu welchem Ziel, mit welchem Resultat. Es kommt sehr darauf an, worum man konkurriert, ob das eine gute oder schlechte Sache ist. Es hängt unter anderem davon ab, ob die Leute, die da konkurrieren, sich ausgesucht haben, welches Ziel das haben soll, welche Mittel sind, und dann finde ich für einige Konkurrenz zu haben, einiges an Konkurrenz zu haben. Es soll auch Spaß machen beim Sport gerade. Das hebt die. Ja gut. Aber so viel kann ich schon sagen, was man ein bisschen mitkriegt, und auch gerade in der Krise, da entfaltet die Konkurrenz als wirtschaftliches Prinzip, das hat ein paar harte Seiten. Auch da ist es total entscheidend, welche Mittel man in Anschlag bringen kann. Und alle Konkurrenten, und das sind jetzt dieses Mal die Geschäftemacher und die Staaten, die wissen auch Mittel, die Konkurrenz für sich zu gestalten. Und das erwähne ich jetzt nur, damit man wirklich sich angewöhnt, nicht einfach beim Wort Konkurrenz oder Vertrauen aufzuhören, sondern hinzuschauen, worin das besteht. Da muss man sagen, ganz kurz, es gibt Geschäftemacher. Ja, sie konkurrieren. Worin konkurrieren sie? Eigentlich mit ihrer Geldmacht. Wie setzen sie sie ein? Das kriegen die Arbeiter mit. Sie setzen sie so ein, dass sie die Arbeitermenschen immer besser in Anspruch nehmen. Wie konkurrieren dann diese Leute? Naja, eigentlich gar nicht. Die werden in Konkurrenz zueinander gestellt. Die können angeheuert werden. Die können sich auszeichnen durch Leistung. Die können sich also an den Maßstäben bewähren, die die Unternehmer da anlegen. Die wiederum konkurrieren um Kredit. Darüber entscheiden Banken. Und über all dem thront der Staat, der sagt, es soll um Geld konkurriert werden. Schaut, was ihr daraus macht. So. Also auch da jetzt so der methodische Punkt. Mit der Kategorie Konkurrenz kommt man überhaupt nicht weiter. Ich zitiere Marx an der Stelle. Er hat gesagt, die Konkurrenz erklärt nichts. Also soll man schauen, womit konkurriert und wozu wird.
Ja. Und außerdem ist die Konkurrenz in die Welt gesetzt worden. Früher gab es die Anwende und alles hat wunderbar funktioniert. Und ich schlage vor, den Marx, den 23. Band zu lesen, ursprüngliche Akkumulation, Kapitel 24, glaube ich, folgende, Bauernlegen und so weiter, und da kann man sehen, mit welcher Gewalt die Konkurrenz in die Welt gesetzt wurde. Und alles, was hier als Konkurrenz bezüglich natürlicher, gesellschaftlicher Form erzählt wird, ist alles Ideologie, um nicht zu sagen Spinnerei. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Und ich denke, den Abend mit Erklärungen und hin und her Ausdeutungen zu verbringen, finde ich viel zu schade. Ich denke, ich finde den Vortrag so interessant, dass man sich nicht auf Nebengleise begeben sollte und alles Mögliche oder Unmögliche diskutieren sollte. Das ist meine bescheidene Stellung.
Das tu nicht so. Also Nebengleise führen manchmal in sehr unterschiedliche, interessante Orte, auch zum Abgleich. Also ich will mich trotzdem darauf beziehen, was du sagst. Also dass früher alles besser war, den Spruch kennt man, aber...
Das habe ich nicht gesagt.
Nein, ich weiß schon. Davor war das Allmende, also alles war davor gemeinsam und dann kam das 24. Kapitel. So ist es nicht. Ich habe nichts gegen Literaturtipps, gerade bezüglich des Kapital, Band 1. Aber auch da muss man aufpassen, dass man sagt, damit ist die Konkurrenz in die Welt gekommen. Naja, damit ist eine Scheidung in die Welt gekommen. Und ich sage das für die anderen und dann sage ich, warum das relevant ist. Damit ist eine, also mit dem, wie das mit Bauern legen, mit dem Ausschluss der Bauer und so von den Produktionsmitteln, also eigentlich vom Eigentum an Grund und Boden und so weiter, damit würde eine eigentumslose Klasse gestiftet. So. Es kam mit Feuer und Schwert in die Welt und so und dann wird es auch bei ihm blumig. Wichtig ist es deswegen, ich habe vorhin gesagt, Geld ist ein Gewaltverhältnis. Ja? Es ist Zugriffsmacht. Jetzt möchte ich das nach der Seite hin betonen. Das Geld, das ich in der Tasche rumtrage, wie geht es eigentlich, dass das ein Gewaltverhältnis ist? Was man mit dem Geld alles anstellen kann, das kriegt man mit. Also mit dem, was man gerade in der Tasche rumträgt, stellt man nicht viel an. Aber was mit dem Geld alles geht, man kann damit auch die Mittel der Reichtumsproduktion kaufen. Das geht. Man kann dafür sorgen, dass daraus mehr wird, wenn man die Arbeiter hart genug rannimmt. Das geht alles. Und es ist sogar so, die Arbeiter marschieren dann auch in die Fabrik. Diese Macht zu entfalten, das liegt wirklich nicht an den Zetteln, auch nicht an den Ziffern, sondern das unterstellt ein Gewaltverhältnis viel allgemeinerer Natur, das im Geld selber nicht drinsteckt. Das unterstellt zum Beispiel einen ganzen Haufen Leute, ihr kennt die, die heißen die Lohnabhängigen, die keine andere Wahl haben, als für dieses Geld arbeiten zu gehen und sich danach zu richten, was nötig ist, damit das investierte Geld mehr wird. Das geht mit Geld, aber sicherlich nicht wegen dieser Scheine. Aber umgekehrt ausgedrückt, steht das Verhältnis fest? Gibt es diese Klasse? Ist alles so geregelt und lassen sich die Leute das so gefallen, dass nur zu dem einen Zweck gearbeitet wird, ja, dass aus Geld mehr wird? Dann entfaltet Geld diese Gewalt wirklich. Dann entfaltet das Geld diese Macht. Also das habe ich jetzt ausgenutzt, um diesen komischen Satz nochmal zu erläutern, was eigentlich damit gemeint ist, dass Geld ein Gewaltverhältnis ist. Siehst du, das Nebengleis führt irgendwie zum Hauptgleis, wenn man es stark genug biegt. Gibt es noch was?
Ja, gibt es auch Lösungsvorschläge? Das heißt, es ist eine relativ klare Erklärung, das sagt, das ist eine Beschreibung. Ist das denn eigentlich, wenn man das Spiel jetzt sozusagen so lassen, wie es ist, das weiß nicht, was so sein muss, oder wie das ist, oder so, wir haben ja schon einen Plan, wenn das jetzt die Regel verbessern könnte.
Die Frage ist, das war eine sehr interessante Erklärung, aber es wäre naheliegend, einen Lösungsvorschlag zu machen. Und ob ich einen Plan hätte, den habe ich nicht. So geht der Vortrag auch nicht weiter. Der Lösungsvorschlag, der geht ein bisschen aus dem hervor, oder sehr, aus dem hervor, was ich gesagt habe. Und der Lösungsvorschlag besteht nicht darin, also wenn man schon sagt, aus dem Ausnahmefall lernt man einiges über den Normalfall, dann heißt der Lösungsvorschlag nicht, man soll etwas dafür tun, dass das besser funktioniert, also dass das Bankgeschäft besser funktioniert, dass das Geschäft, das mit dem Bankgeschäft besser klappen soll, besser funktioniert. Damit ist, also dazu habe ich keinen Vorschlag. Du warst am Anfang nicht da, aber so war der Einstieg zu sagen, das Buch, das ich vorstellen möchte, macht sowieso keine konstruktiven Vorschläge, bescheidet sich damit, die Verhältnisse, jedenfalls dieses Stück der Verhältnisse zu erklären, mit dem man es zu tun hat. Dass die Kritik auf eine ziemlich radikale Lösung hinausläuft, dürfte klar geworden sein. Gerade deswegen soll man da nicht weiterreden, nicht darüber, worin die Lösung besteht, sondern wenn man sich schon vor Augen geführt hat, und das davon gehe ich aus. Das ist die Kritik, die ich vorgetragen habe, so knapp heute Abend, die fällt ziemlich aus dem Rahmen. Wenn sie einleuchtet, dann weiß man, und wenn man sagt, ja, die Kritik teile ich, dann fällt man selber aus dem Rahmen. Dann ist eigentlich nur ein Fortgang möglich, und den versucht man, etwas dafür zu tun, dass man mit der Erklärung nicht so sehr aus dem Rahmen fällt. Und dabei belasse ich das mal.